another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo liebe Hörer, hallo liebe Hörerinnen, hallo Christian.
Hallo Gunnar.
Du, wir machen mal was anderes zum Einstand. Wir lesen jeder ein Pressezitat vor über das Spiel, das wir gleich besprechen. Und dadurch haben wir schon unsere Meinung zu dem Spiel so ein ganz bisschen vorweggenommen.
Ach.
Vielleicht.
Wow, okay. Ja gut, dann fangen wir an.
Aber auch nur vielleicht. Ich lese eins vor von GameSpot, USA, und du liest eins vor von GameStar aus Deutschland. Okay?
Ja.
Ich fange mal an. Stronghold simuliert Burgbelagerungen gut genug, um es denjenigen zu empfehlen, die sich für diese Prämisse interessieren. Aber aufgrund der schlechten Benutzeroberfläche und der mittelmäßigen Kampagnen ist es nur eine zögerliche Empfehlung.
Aha, okay, dann halte ich dem mal dagegen ein Zitat aus dem Meinungskasten von Jörg Langer aus dem GameStar Test to Stronghold. Der schrieb nämlich, was zuletzt Knights and Merchants versuchte, Aufbau und Echtzeitstrategie zu kombinieren, führt Stronghold zur Vollendung. Bessere Belagerungen gab's noch nie. Kaufempfehlung.
Jetzt kriegst du eine zögerliche oder eine richtige?
Ich glaube, Jörg hat hier ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Ich glaube, das war nicht sonderlich zögerlich. Und er spricht hier exemplarisch, würde ich denken, für die Rezeption, die dieses Spiel Stronghold in Deutschland bekommen hat. Große Begeisterung, riesiger Erfolg. Im Ausland vielleicht etwas verhaltener, wobei wir ja auch noch auf den internationalen Erfolg des Spiels zu sprechen kommen werden, aber eher spät in dieser Aufnahme.
Ganz spät, in der dritten oder vierten Stunde. Touchieren wir das Thema nochmal kurz.
Was ist denn eigentlich deine Beziehung zu Stronghold, wenn ich das mal vorweg fragen darf? Weil Stronghold ist ja ein Spiel aus dem Jahr 2001. Das heißt, das fällt in unsere aktive Zeit mal wieder bei der GameStar. Und das sollten wir ja miterlebt haben, oder?
Ich möchte mich dazu nicht äußern. Wenn ich ganz ehrlich bin, und Heiko hört ja jetzt bestimmt nicht zu, habe ich gedacht, das ist so ein Heiko-Spiel. Lass den mal machen. Das ist bestimmt nicht so super, wie der das findet. Ich habe das fast nicht gespielt. Also ich habe das in der Redaktion mal ein bisschen angespielt, aber es ist keins von den Spielen, die ich mit nach Hause genommen habe und ausführlich gespielt habe.
Ja, das geht mir leider ähnlich. Das fällt in die Zeit, wo ich bei der GameStar schon raus war, um als Freelancer zu arbeiten während meines Studiums und habe es deswegen also auch nur am Rande mitbekommen. Wir sind zu diesem Spiel gekommen, weil wir mal wieder unsere Unterstützer haben abstimmen lassen. Wir hatten 4 Strategiespiele so um die Jahrtausendwende zur Auswahl gestellt. Darunter waren also auch so Dinge wie Shogun, Total War, Homeworld oder Total Annihilation. Aber gewonnen hat auch sehr deutlich Stronghold. Ich glaube, das hat keinen von uns verwundert, dass Stronghold hier der Spitzenreiter war. Aber das heißt, wir mussten uns mit einem Spiel auseinandersetzen, zu dem keiner von uns bisher eine sehr intensive Beziehung hatte. Wie war die Auseinandersetzung für dich?
Ich habe das Schlimmste befürchtet. Ja, ich bin kein ganz großer Aufbauspiele-Fan. Siedler, klar, ja, bis Teil 2 war das super und ein bisschen Anno habe ich auch mal gespielt in meinem Leben, aber nicht so richtig gerne alles. Und ich dachte, das wird bestimmt ganz fürchterlich. Und dann war es das aber nicht. Es war ganz toll, leider. Ich muss das leider zugeben. Ich habe mit dem Spiel ganz schön viel Beef an vielen Stellen, aber die Erfahrung war viel besser als erwartet.
Ja, ich glaube, wir werden auf der Strecke des Weges den ein oder anderen Diskussionsbedarf haben, aber im Fazit sind wir uns einig. Ich bin nachgerade begeistert von Stronghold.
So weit würde ich nicht gehen.
Doch, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem 20 Jahre alten Spiel. Und das kann man nicht unbedingt von vielen Spielen aus dieser Ära sagen. Ich würde fast behaupten, ich hätte mit keinem der anderen Spieler in unserer Auswahlliste so viel Spaß gehabt. Es fällt irgendwo Michael Graf tot um, weil ja auch Homeworld zur Auswahl stand.
Das ist natürlich totaler Quatsch, Homeworld.
Aber, ja, Stronghold ist schon ein wirklich schönes Spiel.
Ich kann mal sagen, Homeworld wäre trockeneres Brot gewesen für dich, glaube ich.
Ja, mag sein.
Wenn man das noch nicht gespielt hat, das ist schon nicht mehr so schön jetzt. Das ist schon noch ein tolles Spiel, aber es ist schon mühsam zu spielen. Also 20 Jahre danach und so. Und das Stronghold ist erstaunlich frisch.
Ja, nun, es liegt ja in der Natur der Sache bei Stay Forever, dass alle diese Spiele nur aufgeschoben sind und nicht aufgehoben. Irgendwann werden wir sicher auch über die reden. Aber heute ist es eben Stronghold. Nochmal ganz kurz, um es zu umreißen. Also wir sind im Jahr 2001. Das ist das Erstlingswerk eines englischen Studios namens Firefly. Und es kommt heraus über den Publisher Take-Two Interactive, amerikanischer Publisher. Und ist ein Spiel, das sich im Kern um Burgenbauen dreht. Ein Stronghold ist ja eine Festung letztendlich. Und nun hast du es schon gesagt, du hast das Wort Aufbauspiel gesagt. Wir haben gerade im Zitat aus der GameStar gehört, dass hier Aufbau und Exit-Strategie kombiniert wird. Also es scheint in irgendeiner Form eine Mischung aus diesen Dingen zu sein. Ich würde hier gleich mal meinen Kopf aus dem Fenster hängen und sagen, wenn ich mich entscheiden muss, ob das ein Aufbauspiel oder ein Echtzeitstrategiespiel ist, wo liegt denn die DNA dieses Spiels, dann ist das ganz klar und ohne Zweifel ein Echtzeitstrategiespiel.
Ich bin nicht sicher, ob ich damit gehe. Also ich glaube, du hast gute Gründe dafür, aber ich weiß nicht. Ich glaube, dass das Herz dieses Spiels im Aufbau liegt. Also weil ich glaube, dass die Fantasie im Aufbau liegt. Also die zentrale Spielfantasie des Burgherrseins, das ist der Aufbauteil. Und deswegen ist der emotional wichtigere.
Ja, ich weiß nicht. Also es geht natürlich im Kern ums Burgenbauen. Ja? Und die Tatsache, dass du hier Burgen errichtest, Bollwerke errichtest, ist schon ein Kern der Faszination. Aber im Endeffekt ist das Burgenbauen nur ein Mittel zum Zweck. Denn die Burg ist ja ein Instrument, ein Verteidigungsinstrument. Und die schönste Burg, die du baust, baust du ja in der Regel nicht aus ästhetischen Gründen, sondern du möchtest schon wissen, ob die auch gut genug ist, um einer Belagerung standzuhalten. Das heißt, der eigentliche Kern des Spiels ist die Belagerung und die Verteidigung dieser Burgen in Echtzeit. Schlachten, also der Praxistest sozusagen von dem, was du hier gebaut hast. Und darauf läuft alles hin. Das ist nur ein Zwischenschritt, diese Burg zu bauen. Das Endgame ist immer die Schlacht, die Belagerung, die Verteidigung. Und das Ganze, sowohl der Aufbau dieser Burg als auch dann die letztlichen Auseinandersetzungen um diese Burgen, finden in Echtzeit statt. Aber der Kern ist deswegen aus meiner Perspektive dieses echtzeitstrategische Element und am Ende auch der Kampf. Das hier fühlt sich an wie ein Echtzeitstrategiespiel. Es sieht aus wie ein Echtzeitstrategiespiel dieser Ära. Es funktioniert in seinen Kernmechaniken wie ein Echtzeitstrategiespiel.
Ja, das ist richtig. Alles richtig, was du sagst. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ich glaube, man könnte dieses Spiel mit Gewinn spielen, zumindest die Verteidigungsmissionen, wenn man nach dem Fertigbauen einfach einen Cut machen würde und ein Algorithmus rechnet aus, wie viele Punkte du fürs Bauen gekriegt hast.
Weiß ich nicht. Die Herausforderung im Aufbauteil entsteht ja durch den Zeitdruck, weil du damit rechnen musst, dass demnächst Feinde anrücken und dann sollte deine Verteidigung besser stehen. Dadurch wird's dann spannend, da muss ich dann abwägen, was mache ich jetzt zuerst und was ist jetzt dringend und was weniger dringend. Das hat ja seinen Grund, dass es in den reinen Wirtschaftsmissionen trotzdem in der Regel ein Zeitlimit gibt. Und dass sie da extra noch diese super nervigen Zufallsereignisse wie Seuchen und Brände eingebaut haben. Und wenn wir ehrlich sind, entsteht auch nur daraus dann die Herausforderung. Aber trotzdem, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass man nur die Burg baut und dann den Belagerungstest ausrechnen lassen könnte. Aber so ist es ja nicht.
So ist es ja nicht, genau. Aber das zeigt ja, wie untergeordnet der Kampf dann wirklich ist. Der ist nicht so untergeordnet wie bei Siedler. Obwohl, bei Siedler ist es auch nicht viel untergeordneter. Da ist es nur mechanisch so indirekt und du hast so wenig Kontrolle dabei, dass es halt logischerweise kein echter Strategiespiel ist. Dies hier ist mehr so, du hast halt die Kontrolle. Wobei Kontrolle echt ein großes Wort ist für den Kampf, ey. Also mit der Wegfindung und der KI.
Ja, na gut, okay, da sind wir dann natürlich im Territorium, wo sich viele Echtzeitstrategiespiele schwer tun und Stronghold ist da jetzt auch keine Ausnahme. Aber erstmal, wie gesagt, sieht das aus, fühlt sich das an, steuert sich das wie ein Echtzeitstrategiespiel mit den ganzen entsprechenden Konventionen, aber halt mit dem wesentlichen Unterschied, und das ist schon ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal, dass hier die Festungsanlage, die Burg, ein ganz, ganz wesentlicher strategischer Bestandteil ist. Und wir kommen von zwei Seiten zu dieser Burg. Das eine ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die Fantasie der Burgverteidigung, des Burgtests oder auch des Angriffs. Also da ist dieses Bollwerk und hier treffen zwei Armeen aufeinander, Angreifer und Verteidiger. Und jetzt soll entschieden werden, ist das Ding zu knacken oder hält es stand? Das ist die eine Seite. Aber das andere ist, dass das Spiel dich auch nicht so ohne weiteres Bogen bauen lässt. Also das gibt dir hier nicht deine Schachtel voller Bauklötze und sagt, hier, bau dir mal deine Traumburg da draus. Sondern das sagt, um eine Burg zu bauen, musst du dir das erarbeiten. Du musst die Rohstoffe bereitstellen, du musst die Versorgungsketten aufbauen, damit du dir dann auch es leisten kannst, eine Burg zu errichten. Und das Ganze passiert auch peu à peu. Je nachdem, wie viel du an Stein jetzt zum Beispiel schon abgebaut hast, kannst du so nach und nach halt deine Türme und Mauern dann da einziehen.
Fast wie in einem Aufbauspiel.
Ja, also ich will ja auch nicht bestreiten, dass es da nicht einen Aufbauteil gibt, aber ich meine, das ist der Basisbau aus der Echtzeitstrategie, nur halt auf eine spezifische und ausgeprägtere Art und Weise.
Ja, das finde ich nicht. Aber egal, damit kann man lange drüber reden.
Du hast schon in Dune 2 Mauern gebaut und Verteidigungstürme auf die Karte gestellt. Also so neu ist das jetzt auch wieder nicht.
So ein Quark, Christian. Es geht ja um das, was daran Spaß macht und die zentrale Spielfantasie. Und ich würde sagen, das Spiel macht immer dann Spaß, wenn du an deiner Burg rumbastelst und natürlich auch dich angreifen lässt. Und viel weniger Spaß, wenn du so typische Echtzeitstrategie-Sachen machst, wie Leute übers Feld führen und so. Aber das sind Kinkerlitzchen und da sprechen wir noch ausführlich drüber, was ich daran zu kritisieren habe und was daran Echtzeitstrategie typisch ist. Genau, wo fangen wir an?
Ausgangspunkt, würde ich sagen. Wo sind wir denn hier?
Wir sind hier im Mittelalter, im frühen Mittelalter eher, also jetzt nicht im Spät- und Hochmittelalter. Wir sind hier in einem primitiveren Mittelalter. Hier die ersten Truppen, die man hier hat, die haben Streitkolben und Speere und sowas und wir haben Bogenschützen. Ausführlichere Technik kommt erst später dazu. Und die Handlung ist folgende: Durch eine Verschwörung wurde der König des Landes gefangen genommen. Das Land ist übrigens in der deutschen Version, zumindest in den Umrissen der Bundesrepublik Deutschland nachempfunden und in der englischen Version den von Großbritannien, was ich so nett finde.
Und in der französischen Version ist es Frankreich und so weiter.
Die habe ich nicht geprüft, ich wusste nicht, wie viele es gab.
Also jede lokale Version hat eine eigene Karte.
Das ist ja total nett.
Nee, das ist Schwachsinn.
Das ist total nett. Die Karte hat ja keinen Sinn. Also weder haben die modernen Landesumrisse irgendeinen Sinn, noch hat die Karte einen großen Sinn. Die Karte ist ja einfach nur so ein Abarbeiten. Ich finde es halt charmant, dass sie sich diese Mühe gemacht haben, das so zu machen. Naja, jedenfalls hat das zu einem Bürgerkrieg geführt, Unruhen sind ausgebrochen und so. Und dann kommt der Vater des Spielers, ein Adliger, ins Spiel, versucht einen Waffenstillstand auszuhandeln. Aber die Feinde des Königs, die alle lustige Tiernamen haben, die Schlange, die Ratte, der Wolf und das Schwein, locken ihn in einen Hinterhalt und töten ihn. Und dann übernehmen sie das ganze Land. Und jetzt du als der Spieler übernimmst die Rolle des Sohns des Rachefeldzugs, um in einer Militärkampagne unter Führung von ein paar väterlichen Adligen die Grafschaften zurückzuerobern und die einzelnen Leute da, die Herzöge zu besiegen und dann damit den Tod deines Vaters zu rächen und den König wieder auf den Thron zu befördern. So ungefähr.
Das, was du beschrieben hast, ist die Militärkampagne. Das ist das Herzstück des Spiels. 21 Missionen lang, die durch eine Story verbunden sind und die diesen Ausgangspunkt haben, den du gerade beschrieben hast. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Spielbestandteile, aber das Kernstück ist eben schon diese Kampagne. Die hat auch einen ganz klaren Startpunkt, das sieht man auch im Spiel. Das ist der März des Jahres 1066. Das ist ein wichtiges historisches Datum in England. Denn im September des Jahres 1066 startet die Eroberung des Landes durch die Normannen. Und das wiederum ist die Zeit, in der dann die Blüte des Burgenbaus in England auch beginnt. Also es ist der Ausgangspunkt einer historischen Epoche. Und das Spiel umspannt auch nicht nur ein paar Monate oder ein paar Jahre oder sowas, sondern es vergehen Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die Militärkampagne, die endet in der 21. Mission im Jahr 1340. Also da sind wir dann schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts, das ist fast 300 Jahre nach dem Ausgangspunkt. Sind wir da immer noch der gleiche Sohn?
Ja, ja. Das ist echt total schräg, oder? Wie die Zeit vergeht in diesem Spiel.
Die erzählte Zeit und die historische Zeit passen hier überhaupt nicht zusammen. Aber was das Spiel hier natürlich möchte, ist auch eine Art technologischen Fortschritt abbilden. Also da sind wir dann schon volle Kanne im Hochmittelalter. Da sind wir eben in dieser Blütezeit des Burgenbaus und der dazugehörigen Technologie. Aber der Ausgangspunkt der Rahmenstory zumindest, der erinnert mich sehr stark an die Robin Hood-Legende. Der erinnert mich sehr stark an Defender of the Crown. Und du hast ja da auch diese Parteien. Ich meine, diese vier Gegner, die uns in der Kampagne begegnen, die haben alle normannische französische Namen, also Beauregard und Depuis und so weiter. Und wir, unsere Fraktion, wir haben die ordentlichen angelsächsischen Namen, Lord Woolsock und Sir Longarm und sowas. Also, na, das ist schon hier auch nochmal, nicht explizit, aber zumindest implizit ist das auch wieder dieses gleiche Szenario. Und der König in Gefangenschaft, das ist wie bei Robin Hood.
Da hast du recht, das spricht ein bisschen dagegen, das auf einer deutschen Karte spielen zu lassen, was?
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass das Quatsch ist, weil das ist in seiner ganzen Ausgestaltung, in seinem Kern ist das ein englisches Spiel. Das, was hier erzählt wird, die Rahmenhandlung, das ist alles England. Dementsprechend macht es keinen Sinn, das in einer BRD-Karte oder Frankreich oder sonst irgendwas spielen zu lassen. Hätten sie es mal lieber auf der englischen Karte gelassen. Aber ist ja auch wurscht. Das Entscheidende ist, dass hier ein historischer Zeitraum erzählt wird, in dem sich also auch die Technologie, ich will jetzt nicht sagen historisch akkurat, aber zumindest orientiert auch so an diesen historischen Linien weiterentwickelt. Also am Anfang, das sagtest du schon, sind das Bogenschützen und Lanzenträger und dann geht das über Streitkolben und Armbrüste bis hin dann zu den ganzen gepanzerten Schwertkämpfern und schließlich Rittern. Und das ist auch ganz okay so. Also im Jahr 10.066 ist man noch nicht mit großen Ritterarmeen oder Ritterverbänden in die Schlacht gezogen. Das kam dann alles erst später. Und 1066, da gab es schon Steinburgen, aber da war echt noch viel von diesen ganzen Verteidigungsanlagen aus Palisaden und aus Holz. Und so im Laufe der Zeit wurden das dann immer größere und ausgefeiltere Steinbauwerke. Und auch das ist ja eine Entwicklung, die das Spiel so abbildet. Wir starten ja auch mit hölzernen Anlagen und im Laufe der Kampagne bauen wir dann immer größere Steinsachen. Also diese ganze Entwicklung der Waffentechnik vom 10. ins 14. Jahrhundert ist da lose zumindest durchaus nacherzählt und abgebildet.
Genau so, dass es passt. Also wir kommen in der Zeit nicht bis zur Kanone, sondern wir enden bei den schweren Belagerungsgeräten, bei den Trebuchets oder Tribocken im Deutschen. Und das ist auch realistisch. Das passt auch in diese Zeit. Das ist ganz angemessen und das nutzt das Spiel halt auch, um dem Spieler Technologie nahezubringen, also um so eine Art Technologiebaum zu entwickeln. Du fängst halt mit einfachen Truppen an, das Spiel erklärt sie dir langsam und führt dich dann behutsam auf die größeren, schwereren Technologiebrocken hin. Also zum Beispiel die Belagerungsmaschine oder sowas wie ein Katapultkristo in Mission 13 das erste Mal, also etwa nach der Hälfte der Kampagne.
Ja, das dauert ganz schön lang, genau, bis du das erste Mal selbst eine Burg belagern darfst.
Also fängt auch ganz langsam an. Am Anfang kämpfst du gegen, ich wollte schon sagen, gegen Goblins, aber du kämpfst halt gegen Wölfe.
Ratten. Ja. Oder es sind Ratten.
Ratten, genau. Eigentlich das ganze erste Level nur Ratten, ja. Gegen Wölfe und dann erst gegen menschliche Gegner und so. Das dauert alles noch ein bisschen, bis das Spiel der Meinung ist, dass du jetzt die Systeme beherrschst. Und das ist gut gemacht, finde ich. Eine sehr behutsame Kampagne, die dich gut einführt. Gefällt mir gut.
Ja, das ist auch deswegen gut gemacht, weil es seine Neuerungen schön streckte über diese ganze Strecke. Also jeder neue Mission kommt irgendetwas Neues für dich dazu, mit dem du spielen kannst. Das ist jetzt nicht überraschend, das ist jetzt nicht unüblich, aber es gibt ja durchaus auch Spiele, die geben dir in der ersten Hälfte alles Material und in der zweiten lassen sie es dich nur zigmal unterschiedlich anwenden. Hier gibt's bis zum Schluss neue Dinge. Vorhin haben wir uns ja schon auf die Lager aufgeteilt. Du bist in die Aufbauecke gegangen und ich in die Strategieecke, dann würde ich sagen, dann teilen wir doch jetzt auch mal hier unsere Erzählungsaufgaben auf und du berichtest über das Bausystem, über das Wirtschaftssystem, den ganzen Aufbau und dann erzähle ich was über das Militär.
Oh Gott, Vater im Himmel. Okay, warte, ich muss meine ausführlichen Notizen hervorrufen, aber ich sollte es wohl noch hinkriegen, so kompliziert sind sie nämlich nicht.
Ja, da ist eben nicht so wahnsinnig viel. Bin schon gespannt, ob du nicht doch zu dem Schluss kommst, dass das vielleicht eher zweckmäßig ist, das Ganze.
Das Spiel hat ein paar wesentliche Ressourcen, die das ganze Spiel bestimmen. Das eine ist Holz, das ist nicht überraschend. Und das andere sind Steine. Das ist auch nicht überraschend, weil aus Steinen werden Burgen gebaut.
Sag bloß.
Und dann muss man eine komplexe Warenkette aufbauen, um Holz zu kriegen. Man weiß ja, wie das in Aufbauspielen geht. Da braucht man einen Holzfäller und ein Sägewerk und noch einen Tischler und irgendwas. Ach nee, das braucht man hier alles nicht. Hier braucht man einen Holzfäller und das war's. Der Holzfäller bringt das Holz direkt ins Lager und das ist schon die gesamte Produktionskette Holz. Wenn du das Holz direkt für den Palisadenbau verwenden willst. Wenn du das Holz natürlich für was anderes verwenden willst, für den Waffenbau oder so, dann brauchst du noch zusätzliche Waffengebäude. Und diese kurzen Ketten, das ist typisch für das Spiel. Wenn du Nahrungsmittel brauchst, dann gibt es diverse mögliche Nahrungsmittel, Obst und Wild, wie bei Age of Empires, wo man so Jäger hinsetzen kann. Und die haben direkt keine Veredelungsmöglichkeit mehr. Der Jäger schießt das Tier und bringt das Essen direkt ins Lager. Das Obst wird geerntet und kommt direkt ins Lager. Die Käserei, ein Spezialgebäude, mit Kühen drauf, bringt den Käse direkt von der Kuh ins Lager. Da kommt überhaupt nicht ein großer Zwischenschritt oder so. Die einzige Nahrungsmittelproduktion, die Zwischenschritte hat, ist die Getreidefarm. Dazu braucht man erstmal eine Mühle, um das Getreide zu mahlen und dann eine Bäckerei, um das Getreide zu backen. Das ist dann Siedlerniveau fast und die anderen sind alle so einfach.
Ich finde das übrigens einigermaßen überraschend, dass ausgerechnet diese super klassische Produktionskette vom Korn hin zum Brot über die Mühle, wo das Mehl entsteht, hier im Spiel drin ist. Das scheint mir nicht so ganz ins Schema zu passen, weil, wie du schon so recht sagtest, die anderen Arten zu Nahrung zu kommen sind ja unmittelbar. Aber ich springe nochmal kurz zurück. Vielleicht ist es auch ein bisschen einfacher, wenn man jetzt Stronghold nicht kennt, sich das im Vergleich zu klassischer Echtzeitstrategie vorzustellen. Da gibt es ja auch Rohstoffquellen. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel deine Bäume oder deinen Steinhaufen. Und dann bildest du Arbeiter aus, schickst die dahin. dann bauen die Datenrohstoff ab und bringen es zurück ins Lager, so weit, so gut. In Stronghold funktioniert das insofern etwas anders, als dass du da kein Arbeitermanagement hast. Also nicht in diesem Sinne, sondern es gibt einen Vorrat an Arbeitern, die entspringen aus den Häusern, die du baust, aber die suchen sich ihre Aufgaben automatisch. Du musst nie im Spiel einen Arbeiter irgendeiner Arbeitsstelle zuweisen. Das ist eine sehr angenehme Automatik. Das, was du machst in diesen Wirtschaftsketten, ist die Gebäude platzieren. Und das war's auch schon. Mehr als Gebäude platzieren tust du nicht.
Die Gebäude holen sich den Arbeiter. Also du platzierst schon den Arbeiter quasi, weil das Gebäude fängt nicht an zu produzieren, wenn du keinen Arbeiter hast. Du musst den freien Arbeiter vorhalten und das Gebäude holt ihn sich automatisch. Dir wird bloß erspart, ihn da mit der Hand hinzuwerfen.
Ja, also das gehört zusammen. Du platzierst das Gebäude und gleichzeitig auch den Arbeiter, der darin produziert und der auch, das erinnert jetzt ein bisschen an einen Siedler, für den Transport von den Rohstoffen zuständig ist. Also so ein Arbeiter in einer Mühle zum Beispiel, der wird erst zum Lagerplatz gehen und sich dort Korn holen, so ein Bündel Korn, dann in seine Mühle gehen, das verarbeiten zu einem Sack Mehl und den trägt er dann auch wieder zurück zum Lager. Und während er da rumläuft, steht die Mühle still. Das heißt, wir sind hier eher bei einem Wirtschaftssystem, bei dem es auf die Logistik angeht und auf die Platzierung von Dingen. Also logischerweise, wenn du etwas weit weg vom zentralen Lagerplatz platzierst, zum Beispiel eine Holzfällerhütte am anderen Ende der Karte, dann wird die ziemlich viel Downtime haben, während dein Holzfäller sein Material da hin und her trägt. Also Nähe und Entfernung von Dingen ist sehr relevant bei Stronghold, eigentlich fast mit die relevanteste Entscheidung beim Aufbau. Und das Arbeitermanagement ist sehr gering. Also die Gebäude müssen zum Beispiel auch nicht errichtet werden. Wenn du irgendwo eine Kirche hinstellst, dann ist die sofort da. Da läuft niemand hin und baut die erst auf, sondern die ist sofort da. Das gilt für alle Gebäude. Das gilt für deine Burgen auch. Wenn du irgendwo einen Turm hinstellst, dann ist der da. Ja, solange genügend Stein vorrätig ist, um den Turm zu bauen, kannst du ihn direkt in die Landschaft stellen. Das ist eine ziemlich harte Abstraktion, finde ich, für ein Spiel, das ja doch einigen Aufwand betreibt, um immerhin diesen wirtschaftlichen Aspekt von Burgenbau darstellen zu wollen. Aber es macht offensichtlich diese Vereinfachung zu sagen, es reicht, wenn die Rohstoffe da sind und Rohstoffe hier sind deine Vorräte an Baumaterialien, teilweise Geld und eben auch verfügbare Arbeiter. Aber dann ist das Zeug direkt da.
Das stimmt. Das ähnelt tatsächlich eher der Art, wie sowas in Echtzeitstrategie gehandhabt wird, wo ja auch die Wege wichtig sind, du aber kein spezifisches Wegesystem hast, wie ein Siedler zum Beispiel, und du kurze Ketten hast. Was es aber dafür ausführlicher macht ein bisschen, ist die Technologie der Waffen, die ja auch über solche Ketten funktioniert. Da gibt es immerhin 5 verschiedene Waffengebäude. Am Anfang hast du so einen Pfeilmacher, der kann Pfeil und Bogen machen. Macht er in einem, es gibt jetzt nicht 2 Sachen, Pfeil und Bogen, sondern die Bogenschützen haben unbegrenzt Munition. Später, wenn du im Technologiebaum weiter bist, kannst du auch noch Armbrüste bauen. Dann gibt's den Pikenmacher, der kann Piken machen, wie überraschend, und später noch Hellebarden. Dann gibt es noch den Schwertmacher, der kann Streitkolben und Schwerte machen. Und dann gibt's noch einen Schildmacher später, ganz spät. Und dann gibt's noch einen Gerber. Der Gerber ist ein ganz hübsches Synergiegebäude, weil der Gerber macht Rüstungen, Lederrüstungen. Und der holt sich dann aus der Käserei eine Kuh dafür. Deswegen ist die Käserei mein Lieblingsgebäude, weil es zu so vielen Sachen nützlich ist. Es produziert Käse zum Essen, aber es produziert auch Kühe, um daraus Rüstung zu machen. Und die toten Kühe kann man noch mit Tribocken über die Burgen schleudern in das gegnerische Lager, um da Krankheiten auszulösen. Das ist alles ganz toll.
Ja, man merkt schon in deiner Ausführung, dieses Produktionssystem, dieses Warenwirtschaftssystem läuft sehr stark natürlich auf die Produktion von militärischen Einheiten am Ende hinaus. Und damit meine ich zum einen natürlich die Soldaten, die du brauchst, um deine Burg zu verteidigen oder andere Burgen anzugreifen. Aber damit meine ich auch das Bauwerk, das militärische Bauwerk Burg selbst, das ja ein Verteidigungsbauwerk, ein Militärbauwerk ist. Und da fließt natürlich das Allermeiste dann rein. Wie wichtig die Burg als Idee, als Element für das Spiel ist, zeigt sich auch daran, dass diese ganzen Warenketten zentralisiert sind. Das sind keine Kreisläufe. Also es geht nie irgendeine von deinen Arbeitern von einem Gebäude zum nächsten, sondern die gehen immer zu den zentralen Lagern. Das ist der Lagerplatz für die unverarbeiteten Rohstoffe. Das ist der Kornspeicher für die Nahrungsmittel oder die Waffenkammer für die ganzen Waffen. Und es geht immer über diese Gebäude und diese Gebäude stehen bei deiner Burg, ja, also bei deinem Bergfried. Der Bergfried ist das zentrale Gebäude deiner Burg. Darum stehen diese zentralen Sachen. Das heißt, es ist alles sternförmig. Alles orientiert sich zur Burg hin, zu diesem Mittelpunkt und davon wieder weg. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Entfernungen das Ganze so ineffektiv machen. Das ist nicht so wie bei Siedler, dass du zwischendurch irgendwelche Außenposten, Lagerhäuser oder sonst irgendwas bauen könntest. Das gibt's hier nicht bei Stronghold. Alles orientiert sich zur Burg hin.
Das stimmt. Ein wesentliches strategisches Element ist das, weil der Platz ist begrenzt. Also zum einen dadurch, was du beschützen kannst innerhalb deiner Burgmauern. Das ist natürlich passend zur Metapher. Aber das Spiel begrenzt den Platz auch künstlich, weil es verschiedene Geländeformen hat. Es hat Sumpf, es hat hügeliges Gelände, es hat unfruchtbares Gelände und fruchtbares Gelände, Bergketten, Flüsse und derartige Sachen. Relativ viel Geländemöglichkeit für so ein Spiel. Und zum Beispiel Farmen oder Käsereien und sowas, die brauchen vernünftiges Gelände. Die gehen nicht überall. Deswegen musst du da schon ein bisschen genau gucken, wo du die hinbauen kannst, dass es auch passt. Und sowas wie Eisenminen und Pechgruben und Steinbrüche, die kannst du auch eh nur an entsprechenden Vorkommen bauen. Genau wie in StarCraft, ja.
Das Konzept der Höhenstufen und der Tatsache, dass es in der Regel besser ist, oben zu sein, das ist was, was sich im Laufe der Echtzeitstrategie relativ schnell ausgeformt hat, was aber in den frühen Echtzeitstrategiespielen noch nicht drin war. Bei Stronghold merkt man schon, dass wir hier in der Ära der ausgereiften Echtzeitstrategie sind. Ich meine, es geht ja auf Dune 2 zurück, also 1992, und hier sind wir jetzt 9 Jahre später. Da hat das ganze Genre schon ganz viele Konventionen entwickelt. Aber bei Stronghold ist das völlig organisch auch durch das Thema gegeben, dass hier Höhen selbstverständlich wichtig sind und dass auch die natürlichen Hindernisse, die in so einer Karte drin sind, also die Flüsse, die Klippen, die Schluchten, extrem wichtig sind, weil es ja darum geht, dich möglichst einzumauern und möglichst auch zu gucken, kann ich natürliche Hindernisse nutzen? Kann ich anrückende Gegner irgendwie kanalisieren? Kann ich sie in eine Schlucht zwingen oder sowas? Und dementsprechend möchtest du natürlich auch in der Regel hochbauen. Also nicht nur, indem du auf irgendwelche Hügel drauf gehst, sondern indem du auch mit Türmen noch höher baust. Ja, das kann gar nicht hoch genug sein. Hoch ist einfach gut. Und das ist aber ganz elegant, dass das Spiel das auch ein bisschen dadurch konterkariert, dass es sagt, ja gut, aber viele von deinen wertvollen Ressourcen, vor allen Dingen das Getreide, das wächst nur im flachen Land, in den Senken. Also schön und gut, wenn du deine Burg da hoch auf den Hügel stellst. Aber da ist dann halt nichts mit Landwirtschaft, ne? Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den du vorher völlig zu Recht gesagt hast. Je weiter Dinge weg sind von deinem Bergfried, also von deinem Machtzentrum, desto schwieriger sind sie zu verteidigen. Und das ist schon ein sehr cleveres und sehr spannendes Element in dem Spiel, dass weil dein Zentrum, deine Burg so wichtig ist und weil aber gleichzeitig eine große Verteidigung aufzubauen teuer ist, nicht nur in Sachen Ressourcen, du brauchst viel Stein, um weite Mauern und viele Türme einzuziehen, sondern auch, weil du einfach deine Verteidigung überdehnst potenziell. Deswegen ist es spannend, ja, zu gucken, was liegt denn jetzt innerhalb von meinen Mauern, innerhalb von meinem Machtzentrum, was liegt außerhalb und wie kann ich es potenziell beschützen?
Das ist theoretisch so. Praktisch ist das nicht das ganze Spiel lang so, nicht in allen Missionen und es funktioniert auch nicht die ganze Zeit. Wir erzählen nachher meine Lieblings- und meine Hassmission ein bisschen ausführlicher, die Mission 13, und dann erzähle ich dir mal, wie ich mein Land beschützt habe. Ich sag mal so, nicht mit einer konventionellen Burg.
Ja.
Kannst du schon denken, wovon ich spreche.
Ja, wir reden hier natürlich idealtypisch, ne? Wir besprechen das, was das Spiel möchte erstmal. Ja, dann können wir immer noch gucken, wie gut es dem Spiel gelingt. Aber das ist ja erstmal das, was das Spiel uns anbietet. Und natürlich, also wenn das Spiel mir irgendeine natürliche Klippe zum Beispiel anbietet, dann nehme ich die gerne mit. Ein Cliff ist erstmal gut, da kommen Angreifer nicht ohne weiteres hoch.
Genau, da muss ich dann halt auch keine Mauern für verschwenden. Dann baue ich einfach meine Mauer bis an den Rand und dann schützt mich die Klippe. Es gibt übrigens noch ein Gebäude und noch eine Ressource und das sind nämlich die Arbeiter, die einfach automatisch zugewiesen werden und so lange warten sie halt am Bergfried da, warten sie rum. Ist auch ganz hübsch gemacht, weil diese wirklich physisch stehen zentral. Das ist überhaupt ein Spiel, das alles zeigt und wenig Statistiken hat. Es gibt so einen Statistikbildschirm, den habe ich echt fast nie benutzt. Du kannst eigentlich alles sehen in der Grafik. Diese Leute lungern halt zentral rum und entweder werden sie zu Gebäuden quasi, ja, also sind damit verbraucht und sitzen dann im Gebäude rum, oder sie werden zu Soldaten. Und wenn sie zu Soldaten werden, dann werden sie aus der Bevölkerung entfernt und werden Soldaten. Also dann verändern sie wirklich den Status. Im Wesentlichen kriegen sie halt eine Waffe und dann werden sie Soldaten. Die Maximalanzahl an Bürgern oder die Maximalanzahl an Arbeitern, die du hast, die bestimmt sich durch die Tatsache, wie viel du ernähren kannst. Und das bestimmt sich natürlich durch deine Ketten, wie viel Nahrung du produzierst, aber vor allen Dingen auch, wie viel Häuser du gebaut hast. Nämlich, du musst immer so eine Hütte bauen, dann hast du die Kapazität für 8 Bauern weiterentwickelt. Und für die nächsten 8 baust du wieder eine Hütte und wieder eine Hütte. Und da sieht man, finde ich, da verlässt es am klarsten das Gefühl eines Aufbauspiels, weil diese Hütten, die musst du halt haben, aber die erfüllen keinen weiteren Zweck. Du versuchst nicht, eine Siedlung damit zu bauen. Die könntest du auch irgendwo hinsetzen, die müssen nicht mal verbunden sein. Es muss nicht mal einen direkten Weg geben, dass die Leute da irgendwie rauskommen können oder reingehen können am Abend gar nicht. Das ist einfach nur so ein Pflichtgebäude. Das Spiel zählt ab. Aha, wir haben 1, 2, 3 Gebäude. Okay, wir können 24 Leute haben. Und wo die stehen und was die machen, ist völlig wurscht.
Ich finde das immer sehr spannend, wo Spiele abstrahieren, also wo sie Kompromisse eingeben und was ihnen wichtig zu sein scheint. Und du hast völlig recht, die Tatsache, dass die Bevölkerung hier nicht in irgendeiner logistischen Form simuliert wird, dass es jetzt relativ egal ist, wo und wie die Leute wohnen, dass deren Wege zu den Hütten oder zurück völlig egal sind, das zeigt, dass dieser Aspekt im Spiel nicht so wichtig ist. Das ist generell eine ganz gute Fragestellung, würde ich sagen. Also wenn man sich vorstellt, wir haben diese Kernidee, dass wir hier eine Burg, eine mittelalterliche Burg bauen. Und das Spiel möchte ja in gewisser Weise auch eine Simulation sein. Das ist ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich für ein Echtzeitstrategiespiel, weil Echtzeitstrategiespiele sind ja in der Regel keine Simulationsspiele, sondern Schlachtspiele letztendlich, Angriffsverteidigungsspiele. Und hier kann man sich ja aber auch den militärischen Aspekt vollständig wegdenken und hat trotzdem noch ein funktionierendes Spiel, in dem man halt Ressourcen erwirtschaftet, um damit Burgen zu bauen. Das ist das, was du vorher vorgeschlagen hast. Eigentlich könnte man am Ende auch einfach irgendwie einen Effektivitätsscore bekommen für die Burg, die man gebaut hat, ohne dass eine Schlacht stattfinden muss. Dementsprechend ist hier also auch eine Simulation von einer Form von ja zivilem Leben mit drin. Ich finde es ganz spannend anzugucken, was für Systeme das Spiel jetzt anbietet und welche besser gelungen sind und welche schlechter. Und diese Fragestellungen, die mit der Burg als Militärbauwerk zu tun haben, die sind dem Spiel wichtig offensichtlich. Ja, also allein das Bauen von dieser Burg ist schon, muss man noch genau beschreiben, wie man das genau macht, was man da macht, aber das ist schon einigermaßen vielfältig, was du da tun kannst. Dann musst du ja deine Verteidigung organisieren und hast diese strategische Frage mit, was kann ich überhaupt verteidigen, was liegt außerhalb davon, wie projiziere ich Macht und so weiter. Und das ist alles recht wichtig. Und dann gibt es daneben aber eben noch diese zivilen Fragestellungen, die mit der Bevölkerung zu tun haben. Und das sind eigentlich nur zwei, um ehrlich zu sein. Nämlich die eine ist, wie ernähre ich denn eigentlich meine Bevölkerung? Und dafür gibt es diese ganzen Nahrungsketten, diese Nahrungsmittelketten, und es gibt auch verschiedene Arten von Nahrungsmitteln. Und das wiederum speist den zweiten Aspekt in Bezug auf die Bevölkerung, nämlich wie zufrieden ist die dann eigentlich? Und das finde ich eine interessante Mechanik für so ein Spiel, ne? Weil das ist sehr ungewöhnlich, in Echtzeitstrategiespielen ein Element von Zufriedenheit drin zu haben. Und wenn ich mir überlege, was ist denn meine Fantasie von mittelalterlichen Burgenbauen, ich als Burgherr, womit möchte ich mich denn beschäftigen, dann käme ich auch nicht unbedingt als erstes darauf, dass ich dringend managen möchte, wie zufrieden meine Bevölkerung ist. Aber offensichtlich war das Firefly wichtig, so ein System reinzubringen. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie das funktioniert, diese Zufriedenheit?
Ja, aber ich würde nochmal da sagen, da sind wir im Aufbauspiele-Territorium.
Ja, volle Kanne, ja, genau.
Da ist es wieder rüber gewechselt. Es benutzt dieses System ein bisschen stiefmütterlich, dazu kommen wir gleich. Aber es will halt schon auch an ein paar Stellen deutlich weg von der Echtzeitstrategie. Also die Tatsache, dass du eine Bevölkerung hast, die zufrieden oder unzufrieden sein kann, die ja überhaupt ernährt werden muss. Das ist ja auch nicht so gewöhnlich in dieser Form, die auch unzufriedener und zufriedener wird mit, wie gut sie ernährt ist und die auch von alleine gehen kann oder kommen kann. Also es gibt einen Zufriedenheitsscore, der geht von 0 bis 100 und der bestimmt sich im Wesentlichen dadurch, wie du die Bevölkerung besteuerst und wie du sie ernährst. Diese beiden Sachen greifen ineinander und wenn du unter 50 bist, dann kann es sein, dass dir Leute abhanden kommen. Die gehen dann einfach und dann sagt das Spiel auch so eine Art Warnsignal, Achtung, die Leute verlassen deine Burg. Das ist eine Aufbauspielmechanik, das hat in einem Echtzeitstrategiespiel, wo es um Kontrolle geht, ja überhaupt nichts zu suchen. Hier geht es darum, die Leute so zufrieden zu halten, dass sie nicht weggehen und dass sie dann auch, wenn du deine neue Achterhütte setzt, dass dann auch aus dem Nichts Leute in deine Burg kommen, weil du hast hier kein System so mit Kindern und so.
Doch.
Doch, hast du schon, genau, das hast du schon. Das ist ja außerdem richtig. Aber eigentlich ist es so, dass du eine Hütte setzt und das Spiel die dann automatisch füllt, wenn die Leute zufrieden sind und genügend Essen vorhanden ist. Und auf die Zufriedenheit, wie gesagt, da wirkt halt, wie viel Nahrung ist da. Das Spiel berechnet zu jeder Zeit einen Nahrungsvorrat und projiziert den in die Zukunft. Du hast für 12 Monate Nahrung, du hast für 2 Monate Nahrung. Und wenn du noch 1, 2 Monate Nahrung hast, dann werden die Leute halt unsicher und misstrauisch und so. Und dann kannst du Steuern erheben. Also Default ist es, keine Steuern zu erheben. Und dann musst du halt, wenn du Geld brauchst im Spiel, das kommt erst nach 5, 6 Missionen, dass du überhaupt Geld brauchst als Ressource.
Hauptsächlich, um Militär auszuheben. Dafür braucht man Geld.
Genau, hauptsächlich um Militär auszuheben, aber auch um bestimmte Gebäude zu bauen.
Militärgebäude hauptsächlich.
Kirchen zum Beispiel.
Ja, Kirchen, gut.
Also die Kirche ist das erste teure Gebäude, das du baust im Laufe der Mission, der Kampagne. Damit die Waffen segnen können natürlich. Die Priester. Nein, hinterher brauchst du Geld, um zum Beispiel Kirchen zu bauen und natürlich hauptsächlich um Militärgebäude zu bauen. Und das Geld kannst du dir verdienen, indem du mit Rohstoffen handelst. Das gibt so ein ganz rudimentäres Handelssystem. Brauchst du ein Marktplatzgebäude und dann kannst du da Geld gegen Ware tauschen und Ware gegen Geld. Aber du kannst auch direkt von der Bevölkerung Steuern nehmen und dann kriegst du halt ein stetiges Einkommen. Aber das macht die Bevölkerung unzufriedener. Und das ist tatsächlich ein taktisches Element in manchen Missionen, wo du Geld brauchst, dann das so auszutarieren, dass du, wenn du gerade genug Nahrung hast, dann schiebst du die Steuern ein bisschen hoch, dann werden sie ein bisschen unzufriedener und dann guckst du, dass die Nahrung nicht runtergeht, dass wenigstens das stimmt und so. Und wenn sie anfangen zu gehen, dann nimmst du die Steuer wieder runter und derartiges mehr. Das ist eher ein Element, das in der Echtzeitstrategie nicht zu suchen hat.
Also du hättest mir gerade mit der Beschreibung den Ball nicht besser vorlegen können. Gunnar, vielen Dank dafür, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, ist der Kern von diesem Popularitätssystem. Du balancierst hier Steuern und Nahrungsmittel aus.
Ja, Geld für die Waffen.
Genau. Also wenn ich die Steuern hochsetze, dann riskiere ich niedrige Popularität und dann muss ich den Leuten mehr zu essen geben und umgekehrt. Und that's it. Mehr macht man im Endeffekt damit nicht.
Nee, aber es sind noch Systeme drumrum.
Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt.
Ich habe die am Anfang gar nicht bemerkt, weil das Spiel sie dir nicht richtig vorstellt. Du kannst noch einen Garten bauen, dann werden sie zufriedener. Oder du kannst noch einen Galgen bauen, dann kannst du sie abschrecken und sowas. Also da gibt es allerlei Systeme drumherum. Es tut so, als wäre es ihm besonders wichtig, dieser Popularitätswert. Er spielt aber echt nicht eine große Rolle im Spiel.
Es sind nicht ein oder zwei Systeme drumherum. Fast die Hälfte aller Systeme im ganzen Spiel dreht sich um dieses Popularitätsmanagement. Und das ist der schwächste Punkt des ganzen Spiels. Das ist auch einer der Gründe, warum ich skeptisch bin, dass das Aufbauspiel wirklich der Kern des Spiels ist. Weil offensichtlich ist ein großer Bestandteil des Aufbauspiels ist völlig überflüssig und funktioniert einfach nicht. Und das hat mit dieser Popularität zu tun.
Ich habe nie gesagt, dass das Aufbauspiel der Kern ist. Ich habe gesagt, das Aufbauspiel ist der Kern der Fantasie.
Ja, okay. Also ich rede auch gar nicht von dir, sondern von dieser Frage, ist das ein Aufbauspiel oder ein echter Strategiespiel und wo kommt das genau her?
Ah, ja.
Was ist die DNA des Spiels? Erstmal, du möchtest einfach nicht, dass deine Popularität unter 50 fällt, weil dann laufen Leute weg und dann kommst du in einen Teufelskreis. Also eigentlich geht es darum, das zu verhindern, dass das überhaupt eintritt. Das ist aber schwer zu vermeiden, dass manchmal deine Popularität sinkt, denn du musst die Steuern zwangsläufig erhöhen, um Geld zu bekommen. Und was das Spiel durchaus manchmal macht, das bringt dich in Situationen des Mangels. Also gerade entweder, wenn deine Produktionsketten nicht effektiv sind oder auch einfach mal in Belagerungssituationen kann es passieren, dass dir die Nahrung ausgeht. Dann musst du die Rationen kürzen und dann werden deine Leute unzufrieden. Und dann brauchst du natürlich irgendeinen Ausgleichsmechanismus. Der Ausgleichsmechanismus ist auch hier Geld. Du kannst nämlich deine Leute nicht nur besteuern, du kannst sie auch beschenken. Das geht auch in die andere Richtung. Das heißt, du balancierst trotzdem immer nur Nahrung gegen Geld, solange du diese Ressourcen hast. Also wie gesagt, das würde völlig ausreichen. Aber was das Spiel jetzt macht, ist erstens, es hat noch eine gesamte Produktionskette, nämlich das Bier. Das geht von Hopfen über das gebraute Bier bis hin zu den Schenken. Wofür ist das gut? Popularität erzeugen. Also ein Bonus auf Popularität, weil deine Leute dann trinken. Diese Schenken haben eine gewisse Abdeckung der Bevölkerung. Das heißt, je mehr Bevölkerung du hast, desto mehr Schenken brauchst du und so weiter. Zweitens, Kirchen, Religion. Du kannst Kirchen bauen, größere Varianten davon Kathedralen, dann gehen Priester rum, segnen deine Leute. Auch hier wieder, die gehen rum physikalisch auf der Karte und segnen nur die Leute, denen sie begegnen. Wenn du eine höhere Abdeckung haben willst, musst du mehr Kirchen bauen und die auch noch verteilen strategisch, sodass deine Priester auch kurze Wege zu den Leuten haben. Wofür ist das gut? Popularität. Die gesegneten Leute sind zufriedener, bringt Bonus auf Popularität. So, und dann hast du noch dieses ganze System mit den Freuden und den Schrecken. Das ist eine ganze Kategorie von Bauwerken, die du bauen kannst. Positive Bauwerke wie Gärten, Statuen und so weiter, die bringen einen positiven Effekt auf die Popularität. Und dann gibt es Schrecken, das ist ein Galgen, ein Scheiterhaufen, Kerker und so weiter, die bringen negative Effekte auf Popularität. Wir müssen gleich nochmal speziell auf diesen Furchtfaktor eingehen mit diesen beiden Dingen, weil die bringen noch ein bisschen mehr, aber die zahlen auch auf die Popularität ein. Das heißt, mindestens drei ziemlich komplexe, mit Bauwerken verknüpfte Systeme, die in der Praxis völlig egal sind. Ich habe mir einen ganzen Haufen Let's Plays angeguckt, wo Leute, die das Spiel gut können, die Missionen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Niemand von denen hat auch nur eine Kirche gebaut oder einen Inn oder irgendwas von den Schrecken oder Freuden. Das ist völlig überflüssig.
Gärten sieht man zuweilen. Ich habe auch viele Let's Plays geguckt. Wenn die Leute in den Let's Plays Gärten bauen, dann bauen sie sie aus ästhetischen Gründen.
Ja, genau. Also diese Freuden und Schrecken, das ist auch das Erste, was sie in Stronghold 2 im Nachfolger wieder abgeschafft haben. Also es gibt eine, wie gesagt, eine große Menge von Dingen, die du im Aufbaupart machen kannst, die aber nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv sind. Gerade weil wir ja vorhin gesagt haben, eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel ist Bauraum, insbesondere Bauraum im Kern meiner Burg. Warum sollte ich da eine Kirche da reinsetzen? Das ist für völlig schleierhaft. Ich brauche den Platz für andere Sachen, für meine Militärgebäude, um genau zu sein. Also das ist einfach überflüssig.
Ja und nein. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das aus so einem Aufbauspiel Gedanken in das Spiel gekommen ist, dass man gedacht hat, ach, das wäre doch schön, das könnte man doch haben. Was ist denn eigentlich eine Burg ohne eine Kerker und was ist eine Burg ohne einen Burggarten? So, okay, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir hier lauter schöne Gebäude gebaut. Was machen die eigentlich? Ach, wir haben kein so richtig überzeugendes System dafür. Lass das mal Popularität machen. Das ist ja offenkundig dran geflanscht. Ja, ans Kernsystem.
Ja, aber es sorgt ja nur für zusätzliche Komplexität. Also ich weiß nicht, wie dir es ging, aber als ich mich eingearbeitet habe in dieses Spiel, hatte ich am Anfang keine rechte Vorstellung davon, wofür gerade die Freuden und Schrecken gut sein sollen. Und als ich dann im Handbuch nachgelesen habe, was die machen, musste ich erstmal schlucken und dachte, puh, das klingt ja ganz schön komplex. Also das Spiel wird mich sicher in Situationen bringen, wo ich tatsächlich das managen muss. Der Gedanke dahinter ist, dass ich mich als der Herrscher von meiner Burg auf eine Art, ja, ethischen Skala positionieren kann und kann entweder ein grausamer Herrscher sein, indem ich also diese ganzen schrecklichen Gebäude baue, oder ein gutmütiger, wohlwollender Herrscher. Und das drücke ich aus über das Bausystem des Spiels, was ja erstmal völlig logisch ist. Und dann bekomme ich entsprechende Buffs oder Debuffs, also Boni auf die Effektivität meiner Arbeiter, die zunimmt, wenn ich sie erschrecke. Ja, also wenn ich grausig bin, dann arbeiten die schön fleißig. Und wenn ich laissez-faire mache, dann werden sie salopper. Ja, dann sinkt die Effektivität. Und es hat Auswirkungen auf die Kampfkraft meiner Armee. Da ist es umgekehrt. Wenn ich ein freundlicher Herrscher bin, dann kämpfen die auch richtig doll für mich. Wenn sie Angst vor mir haben, dann nicht. Auf dieser Skala, das zu verschieben mit den Bauwerken, hat also verschiedene Vor- und Nachteile. Aber jetzt mal ehrlich, das ist ein richtig komplizierter Weg, um so ein simples Moralsystem zu implementieren. Weil ich muss ja diese ganzen Gebäude kaufen, die kosten Gold. Ich muss sie platzieren. Also gerade bei den positiven Gebäuden gehen meine Arbeiter auch hin. Also auch da ist wieder das Wegemanagement relevant. Ich sehe auch nicht ohne weiteres, welche Effektivitätsstufe der Kampfkraft ich jetzt habe. Das wird mir eben nicht im Spiel angezeigt. Da muss ich in ein Submenü gehen dazu. Also es ist wahnsinnig mühsam. Und wenn ich das mal schnell je nach Situation ändern möchte, also zu sagen, gut, ich habe jetzt zum Aufbau meiner Burg meine Leute ziemlich grausam angetrieben, weil das musste jetzt schnell gehen, aber jetzt kommt der Feind, jetzt möchte ich die hohe Kampfkraft haben, dann muss ich meine ganze Siedlung umbauen. Ja, dann muss ich das alles abreißen und dann wieder neue Dinge bauen. Das ist doch ein Krampf, Gunnar. Wer hat sich das denn ausgedacht? Und deswegen macht man es natürlich auch nicht. Und du brauchst es ja auch nicht. Das Spiel fordert das nicht ein, nicht mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.
Genau, es bringt es dir ja nicht mal bei. Also zum Beispiel das mit den Kirchen, was man ja sagen könnte, was auch ein unnützes System ist und zumal ziemlich teuer, das bringt es dir bei, das ist Teil einer der frühen Missionen. Und dann lernst du das und dann siehst du das in Action und dann kannst du dich entscheiden, es zu machen oder zu ignorieren. Aber die anderen Sachen, die waren irgendwann plötzlich im Menü und dann habe ich die halt gefunden. Ja, ich habe natürlich nicht in der Anleitung extra nachgelesen, soweit würde ich jetzt nicht gehen mit so einem Spiel. Ja, ich habe das einfach gespielt. Jo, was macht denn das? Oh, ich baue mal einen Garten. Ja, aber daran sieht man ja, wie das behandelt wird. Das stimmt schon, was du sagst, Christian. Aber es ist ja erstaunlich viel Aufwand reingeflossen in so ein System. Wie gesagt, ich glaube, das wirkt so wie ein ästhetisches System, das halt hinterher noch eine spielmechanische Begründung gekriegt hat. Aber das ist natürlich Mutmaßung.
Ich sag mal, es macht das Spiel nicht schlechter. Also es schmälert den eigentlichen Appeal von Stronghold nicht, weil man es ja halt ignorieren kann. Es ist halt nur ein bisschen traurig, dass offensichtlich viel Aufwand in ein System geflossen ist, mehrere Systeme, die nicht gut genug durchdacht sind, als dass sie einen spielerischen Nutzen hätten. Und den besten Tipp, den ich Stronghold-Einsteigern geben kann, die dieses absolut spielenswerte Spiel noch nicht kennen und überlegen, ob sie es tun sollen, ist zu sagen, ja, macht es auf jeden Fall und macht euch das Leben dadurch leichter, dass ihr die Religion, die Schenken und diese Schrecken und Freuden von vornherein völlig ignoriert. Braucht man einfach nicht.
Ja, ach, so eine Schenke kann man schon mal haben, finde ich.
Ja, wenn du möchtest, wenn du da die Hopfenfarmen im Hinterland haben möchtest, dann hast du den Platz dafür und deine Brauereien und die Schenken. Also na, wenn alles gut läuft, wenn du im Wolkenkuckucksheim bist, dann kannst du diese ganzen Gebäude überall reinklatschen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann braucht man die nicht.
Ich hatte nicht so viel Platzmangel in den meisten Missionen, aber es gibt natürlich einfach zu wenig fruchtbares Land, das stimmt schon. In ein paar Missionen ist es wirklich knapp. Und dann lieber keine dumme Hopfenfarm da haben, sondern noch eine Käserei, ey.
Sollen wir mal zum Kern des Spiels kommen, wenn es zum Militärpart?
Ja, mei, wenn du möchtest.
Ist dir nicht so wichtig, ne? Du willst die Burg bauen. Ich verstehe schon.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Und wir sind ja mit dem Burgbauen auch nicht fertig, weil es kommt ja jetzt der allerwichtigste Teil, ist ja die Burg zu bauen. Das würde ich sagen, ist der Kern der Fantasie. Also du hast halt ein relativ aufwendiges System, um die Burg selber zu bauen, also die Mauern. Ja, diese Gebäude kannst du halt überall hinsetzen und musst halt ein bisschen darauf achten, dass sie wirklich zueinander stehen. Und die Mauern kannst du ziehen, komfortabel. Ne? Du setzt halt einen Punkt und dann ziehst du sie bis dahin, wo du sie haben willst. Und es wird dir halt auch live angezeigt, wie viel Ressourcen das verbraucht. Das ist ganz hübsch, finde ich. Und dann setzt du halt eine Mauer. Und du hast Mauern und am Anfang hast du Palisadenzäune. Eigentlich hast du bis zum Ende Palisadenzäune, weil das ersetzt sich nicht, sondern komplementiert sich diese beiden Mauertypen, der Palisadenzaun und die Steinmauer.
Ja, zumal es ja unterschiedliche Rohstoffe braucht.
Genau, es braucht unterschiedliche Rohstoffe, aber es hat auch unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ich habe immer bis zum Schluss halt logischerweise Mauern aus beidem gebaut, wie das jeder vernünftige Mensch tut. Also eine Palisade und dann eine Steinmauer dahinter. Und dazu gibt es eine Reihe von Gebäuden und es gibt Tore, einigermaßen wichtig. Es gibt halt Tore für Palisaden und das Holz logischerweise und Tore für Steinmauern. Und dazu gibt es eine Reihe von extra Gebäuden, um die bemannen zu können. Es gibt so einen kleinen Holzstand, den setzt du an den Palisadenzaun und dann können die über die Palisade wegschießen, so von innen nach außen. Das ist ja das Klassische. Und die Tore, die kannst du verschließen und aufmachen. Das ist ganz nett. Klickst du drauf, dann geht das Tor auf, dann können deine Leute rauslaufen oder du kannst einen Ausfall machen oder den Jäger, der dringend mal draußen ein Reh sucht, kannst du rausschicken damit, kannst aber zumachen, dann kommen die Jäger nicht rein. Und dann gibt es noch eine Reihe von Türmen. Und das Turmbauen wird immer aufwendiger von Jahr zu Jahr quasi. Am Anfang gibt es eine Turmsorte, dann gibt es noch eine und am Ende gibt es 5 verschiedene Türme und die werden im Wesentlichen immer größer. Also die haben nicht groß unterschiedliche Funktionen, aber die werden immer größer und je größer die sind, desto sind sie dann ein bisschen höher. Aber vor allen Dingen haben sie oben mehr Platz, um Truppen draufzustellen, die runterschießen können. Das ist ja das Wichtigste.
Ja, vor allem um Geräte draufzustellen. Und auf die großen Türme kommen ja dann deine Ballisten drauf und so.
Genau. Auf den kleinsten Turm passen die gar nicht. Wenn du mit dem kleinsten Turm anfängst, darfst du noch gar keine Ballista bauen. Das dauert schön noch bis Mission, weiß nicht, 14, 15, sowas. Und auf die großen Türme, da hast du dann genug Platz.
Ja, das ist ja noch nicht alles. Das ist ja deine Verteidigungsanlage oder dein Bollwerk, das du gerade beschrieben hast. Aber dann gibt es natürlich noch die klassischen Accessoires, die man bei einer Burg auch haben möchte. Ein Wassergraben zum Beispiel. Ich kann Wassergräben drumherum ziehen.
Ah, ja.
Dann muss ich mein Torhaus auch so upgraden, dass eine Zugbrücke mit dran kommt, die ich auch hochziehen kann, wenn der Feind anrückt. Ich kann auch verschiedene Arten von Fallen anlegen. Fallgruben mit Speeren drin, die versteckt sind, wo die Gegner reinfallen können. Oder Pechfallen, die ich dann entzünden kann. Dazu muss ich natürlich Kohlenpfannen auf meine Mauern stellen, damit meine Bogenschützen dann ihre Pfeile anzünden können. Ich kann auch den Kessel mit dem kochenden Pech anlegen, damit meine Baumeister dann das runterschütten können auf die Feinde. Bis runter zu Hundezwingern, wo auch noch abgerichtete Kampfhunde auf meine Feinde hetzen kann. Also es ist alles dabei.
Das ist so bizarr mit den Kampfhunden. Und die Baumeistergilde ist übrigens ein eigenes Gebäude, das dann später dazu kommt. Und da bildest du Baumeister aus, die dann eine ganze Reihe von diesen Belagerungssachen bauen und auch gleich bemannen. Also wenn du ein Katapult baust am Anfang, dann schickst du erstmal einen Baumeister dahin irgendwo, wo das gebaut werden soll. Dann baut er das da vor Ort. Und dann brauchst du noch einen zweiten Baumeister, der es mit ihm schiebt und schießt damit und so. Also doch noch eine zusätzliche Truppentyp, nur dass die halt nicht kämpfen, sondern nur diese Geräte herstellen und auch bemannen.
Wir sollten dazu sagen, dass das ein 2D-Spiel ist, also ein Sprite-basiertes Spiel und dass das auf Kacheln basiert. Das heißt, wenn wir Mauern ziehen, wie du das vorhin beschrieben hast, so von Punkt zu Punkt, dann orientieren die sich schon an diesem Kachelraster. Ein Mauerabschnitt füllt immer eines von diesen Rastern. Ich kann natürlich trotzdem beliebig schräge Mauern bauen, aber die werden halt immer so ein Karo-Muster, so ein eckiges Muster haben. Dennoch bin ich ziemlich frei darin, meine Burg anzulegen, kann auch Höhenstufen überwinden. Also ich kann auch eine Mauer an eine Klippe anschließen und oben weiterführen. Meine Türme möchte ich natürlich möglichst hoch bauen, damit meine Einheiten wiederum möglichst hoch auf den Zinn dieser Türme stehen. Ich bin nicht darauf beschränkt, eine Mauer einzuziehen. Wenn ich möchte, kann ich meine Mauer auch 3, 4, 5, 6 Felder tief machen oder sowas. Ich kann richtig feste Festungsmauern bauen, Zinnen oben drauf ziehen. Das ist nochmal ein extra Typ. Dahinter sind dann meine Schützen natürlich besser geschützt, wenn der Gegner drauf schießt. Und so weiter. Also es ist die architektonischen Möglichkeiten, die ich in der Gestaltung meiner Burg habe, sind doch einigermaßen beeindruckend, würde ich sagen, dafür, dass das ja das erste Spiel seiner Art ist. Also, ja, das ist ein bisschen viel gesagt. Es ist nicht das erste Spiel, nämlich der Burgbauer. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, 2001, ist es lange her, dass das letzte Mal ein Spiel dich hat Burgen bauen lassen. Und das kommt aus dem Nichts und macht es gleich in diesem Umfang.
Ja, kein anderes Spiel macht das so detailliert.
Ja, das bestätigt nochmal deine These. Also hier, das ist schon der Kern der Fantasie und es ist auch der Kern der Mechanik. Allein die Masse an Elementen, die es für die Burg gibt, ohne dass ich fand, dass das überkomplex wird. Ja, auch weil das Spiel die ja so schön peu à peu einführt. Also man kann damit sich richtig tolle Burgen basteln.
Und diese ganzen Einzelkampfabwehrsysteme, die du da beschrieben hast, der Hundezwinger, der Pechgraben, das Mörderloch, die Kohlenpfanne, die sind alle optional. Das sind alles keine zwingenden Systeme. Du brauchst sie schon, um effizient zu verteidigen. Aber du kannst die auch erstmal ignorieren und kommst dann trotzdem klar. Mit roher Gewalt kann man auch vieles lösen, was man mit Sophistication sonst lösen würde. Und das Interessante ist, dass du die schön bauen kannst. Die werden schön.
Ja.
Also durch das System alleine und wenn du es ein bisschen vernünftig baust und so, baust du richtig schöne Burgen und das ist dem Spiel ja auch gelungen, historische Burgen nachzubauen. Es gibt einen Spielbestandteil, da kannst du historische Burgen angucken in Einzelszenarien. Da sieht man, dass das System echt gut funktioniert. Das macht Freude, diese Burgen zu bauen, wenn man sie schön bauen will. Ich will sie natürlich gar nicht schön bauen, sondern nur effizient, aber das macht auch mir Spaß. Und das ist ja mein gutes Recht.
Ja, und selbst eine effizient gebaute Burg sieht trotzdem gut aus.
Nee, meine nicht. Du hast meine Burg noch nicht gesehen.
Das Tolle daran ist, finde ich, dass nicht nur die frisch gebauten Burgen gut aussehen, sondern gerade auch Burgen, die gerade eine Belagerung überstanden haben und so richtig schön zusammengeschossen sind, teilweise eingefallene Mauern haben, Türme, in denen schon Löcher klaffen, vielleicht Breschen, die reingeschlagen wurden, die sehen auch toll aus. Also selbst diese gelebte Burg oder abgenutzte Burg sieht in dem Spiel sehr schick aus.
Das Spiel macht das wie viele Spiele dieser Zeit mit so Stufen. Ein bisschen wie in Defender of the Crown übrigens. Da wird dann einmal drauf geschossen und dann geht ein Stück oben von der Mauer weg. Und dann schießt du nochmal drauf und dann noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Und wenn du mit so Trebuchets oder mit Katapulten auf so eine Mauer schießt, dann gibt es doch einen Zufallsaspekt. Die schießen nochmal vorbei und mal schießen sie drüber und mal treffen sie links vom Ziel und dann wieder rechts vom Ziel und dann treffen sie ins Ziel und so. Da ist halt auch so eine Streuung dabei. Und dann wird diese Mauer, auf die du schießt, halt auch ungleichmäßig sich zerstört. Und das ist es auch, was es macht, dass es gut aussieht. Dann hast du da halt mal ein kleines Loch und da ist es nur halb eingerissen und da ist noch eine Stelle am Turm und so weiter.
Ja, es gibt auch so eine ganz leichte Komponente im Burgenbau der Frage, wo ist denn und wie sind denn welche Dinge zugänglich? Also einen Turm zum Beispiel zu errichten oder eine Mauer aufzurichten, heißt nicht automatisch, dass da auch meine Soldaten gleich rauf können, sondern da muss ich schon auch noch eine Treppe separat anlegen zum Beispiel. Und auch umgekehrt, wenn jetzt in so einer Belagerungsschlacht Mauerstücke, Mauerteile zerstört werden oder sogar Treppen beschädigt werden, dann kann das auch meine eigenen Leute fangen auf bestimmten Mauerabschnitten zum Beispiel, die kommen nicht ohne weiteres mehr runter und so weiter.
Das ist ein komisches System. Das hat mich zu Tode genervt, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht recht, welchen Sinn das hat. Das sieht aus, als wäre es sozusagen aus der Art entstanden, wie Mauern errichtet werden. Weil du musst dann so eine lange Mauer, damit dir dann nicht jemand reinschießt und damit die Leute dann von Turm zu Turm gehen können, musst du schon idealerweise mehr als eine Treppe da einbauen, damit die da noch ran können oder auch kurze Wege haben, um die Mauern zu bemannen und so. Und ich finde, diese Treppen wirken wie Fremdkörper. Das ist irgendwie komisch.
Weiß ich nicht, ich würde das alles verbuchen unter Baulogistik bei begrenztem Raum. Gerade bei den kleinen Burgen kann es schon wehtun, so einen Platz für eine Treppe zum Beispiel freihalten zu müssen. Und während einer Belagerungsschlacht findet ja auch Bewegung statt in deiner Burg. Also selten wird deine Burg von allen Seiten gleichzeitig angegriffen, sondern meistens gibt es ja eine Stelle oder sagen wir mal zwei, wo sich der Angriff konzentriert. Und dann massierst du da an dieser Stelle auch deine Truppen. Es gibt ja zum Beispiel, wenn wir mal auf die Seite der Angreifer gehen, wir haben jetzt gerade die Burgenverteidigung beschrieben, aber die Angreifer führen natürlich eine ihrer eigenen Methoden ins Feld. Also das sind vor allen Dingen verschiedene Belagerungsmaschinen, das sind Katapulte, Trebuchets, aber natürlich auch klassische Rammböcke, mit denen dann die Mauern oder die Tore eingeschlagen werden oder auch Belagerungstürme, die man an die Mauern ranschiebt. Und die einfachere Form des Belagerungsturms sind Leiternträger. Das sind Leute mit einer großen Holzleiter, die machen nichts anderes, als so schnell wie möglich zur Mauer zu rennen, die Leiter anzulegen und sich dann bei ihr zu verstecken. Weil die kämpfen nicht, die sind völlig verwundbar. Und über die Leitern klettern dann die eigentlichen Soldaten nach oben. Und die Möglichkeit, es abzuwehren wiederum, ist, dass du eigene Infanterieeinheiten, also Lanzenträger oder sowas, oben auf den Mauern zu diesen Leitern schickst und die wiederum kippen die dann um. Und wenn ein gegnerischer Soldat da drauf ist, dann stürzt er auch runter und stirbt dabei. Also das ist auch schon wieder ein Detailgrad von dieser Simulation, der ganz cool ist, weil sowas macht natürlich nur im Kontext einer Burg Sinn. Das wirst du in keinem anderen Echtzeitstrategie finden, so ein Element, so eine Einheit. Aber das wiederum heißt, dass zum Beispiel deine Lanzenträger natürlich auch darauf reagieren können müssen, wo jetzt gerade Leitern angelegt werden. Also Mobilität ist schon auch ein wichtiger Teil von einer Belagerungsschlacht.
Ja, total wichtig. Und du hast es schon beschrieben, dass es halt eine Reihe von Spezialeinheiten gibt. Gerade die Angreifer haben eine Reihe von Spezialeinheiten. Die haben auch so Tunnelgräber zum Beispiel.
Ah, toll.
Die musst du dann an die Mauer ranführen, ohne dass sie erschossen werden. Und dann fangen sie an, so einen kleinen Tunnel zu graben und den führen sie bis unter die Mauer. Und dann stürzt damit über dem Tunnel ein Stück Mauer ein. Das ist natürlich ganz hübsch. Und dann gibt es diese ganzen Belagerungseinheiten. Ich habe schon gesagt Katapulte, aber es gibt auch solche Schilde, die so Typen dann da vor dem Katapult hertragen oder vor den eigenen Truppen, die dann Pfeile abfangen sollen, so große Schilde aus Holz. Es gibt auch Belagerungstürme. Triebbox, die stehen halt, die kann man nicht mehr bewegen. Katapulte kann man schieben. Ballista, hast du schon gesagt, das sind so große Pfeilgeschütze, die sich super machen oben auf dem Turm. Und die alle eine Spezialanwendung haben, die auch alle wirklich nur für diesen einen Zweck sind. Die Leiterträger können halt diese eine Sache machen. Die können da hingehen und die Leiter anlegen. Und wenn es dazu nicht kommt, dass sie die Leiter anlegen können, sondern sie irgendwie einen feindlichen Einheit begegnen auf dem Weg, dann kriegen sie halt aufs Maul. Die eigentlichen Produktivtruppen sind im Wesentlichen Lanzenträger und Varianten davon. Also dann halt Schwertträger oder irgendwas. Und die sind im Wesentlichen nur stärker. Also eine technologisch höhere Stufe. Es gibt nicht ein klassisches Einheitensystem wie in der Echtzeitstrategie, so mit Schere, Stein, Papier. Zerklinge helfen gegen, was weiß ich, ja, gegen Panzer und Panzer helfen und so weiter. Das gibt's hier nicht. Die haben alle Hitpoints und die haben alle Schaden und die richten nach bestimmten Kriterien Schaden an, immer gleich viel, gegen den gleichen Gegnertyp, aber halt gegen bestimmte Sachen halt mehr oder weniger. Also zum Beispiel Katapult schießt zweimal auf ein Steinmauerstück, bis es beschädigt ist, und einmal auf eine Holzpalisade. Das heißt, eine Holzpalisade räumt so ein Katapult halt ratzfatz ab und eine Steinmauer hält länger, logischerweise. Ja, das passt ja auch zur Metapher. Aber es gibt nicht irgendwie sowas, das eine wirkt gegen das andere und dann ist es geblockt oder sowas.
Ja, also nicht so in einem ausgefeilten Steinschere-Papier-Prinzip, aber es gibt natürlich bestimmte Einheiten, die hauptsächlich dafür gemacht sind, gegen bestimmte andere Einheiten stark zu sein. Also eine der stärksten Einheiten im Spiel sind die gepanzerten Ritter zum Beispiel, die mit ihren Schwertern und ihrer Vollpanzerung anlaufen. Die sind arschlangsam, also zumindest bis du ganz spät im Spiel dann auch Ritter ausbilden kannst, die auf Pferden reiten. Die sind dann saugefährlich. Aber die normalen Schwertkämpfer sind ziemlich langsam. Aber weil die eben so gut gepanzert sind, sind die auch durch normale Bogenschützen zum Beispiel kaum klein zu kriegen. Prallen die Pfeile einfach daran ab. Da gibt's aber dann halt eben die Armbrustschützen. Die sind eine spezialisierte Fernkampfeinheit, die super ist gegen gepanzerte Einheiten. Und solche Wechselwirkungen gibt es dann schon.
Genau, aber das ist rudimentär, finde ich, und auch eher im Technologiebaum erklärt. Aber das stimmt schon. Bogenschützen und Armbrustschützen haben leicht unterschiedliche Funktionen.
Ja, und in erster Linie sind das natürlich auch Einheiten, die genau eine Funktion haben. Also die Fernkämpfer zum Beispiel, die schießen halt Pfeile oder Armbrustbolzen. Aber ab und zu gibt es auch Einheiten, die mehrere Funktionen erfüllen. Also vor allen Dingen deine niederwertigeren Nahkampfeinheiten, also die Lanzenträger und die mit den Streitkolben, die zum Beispiel können, wir haben es vorhin schon gesagt, auch die Leitern umstoßen. Die sind aber auch die Leute, die die Burggräben ausheben oder, wenn du auf der Angreiferseite bist, die die Burggräben auffüllen. Natürlich dann unter dem Beschuss in der Regel von der Burg. Dementsprechend sind sie dann auch ziemliches Kanonenfutter in solchen Situationen, aber sie haben schon teilweise mehr als einen Einsatzzweck.
Ja, genau. Das sind Butter- und Brottruppen. Ne? Die brauchst du wirklich immer für irgendwas. Und wenn sie nur als Kanonenfutter dienen für die anderen, bis die rangekommen sind.
Du wirst jetzt nicht groß noch in das Militärrekrutierungssystem eingehen, nur der Vollständigkeit halber auf der Seite der Verteidiger. Das ist die Rolle, die man meistens hat in der Kampagne. Geht es natürlich darum, deine Burg zu bauen und die dann aber auch zu besetzen. Dazu musst du Militäreinheiten ausbilden. Die entsprechenden Produktionsketten hast du schon beschrieben. Und Arbeiter werden dann durch Geld umgewandelt, indem sie die richtige Waffe in die Hand gedrückt bekommen und teilweise auch noch die Rüstung in diese Einheiten und dann sind sie da, so fertig aus. Und die steuert man dann nach klassischer Echtzeitstrategie-Manier. Das Interessante ist dann die Frage, okay, wie funktioniert denn jetzt eigentlich das Echtzeitkampfsystem? Wie muss ich mir das vorstellen in einem Spiel, in dem es um Burgen geht? Ich meine, wir haben das jetzt ja schon deutlich beschrieben. Es gibt eine ganze Reihe von spezialisierten Einheiten und Fähigkeiten, die auf das Verteidigen oder das Angreifen von Burgen abzielen. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, denn die Burg an sich ist ja ein zweckgebundenes Gebäude, ein Verteidigungsbollwerk, aber auch eine Menschentötungsmaschine, wenn man so möchte, eine Angreifertötungsmaschine. Die sind dafür gemacht, um Leute töten zu können, die versuchen, diese Burg zu erobern. Und bei Stronghold schlägt sich das auch dadurch nieder, dass du hier ein Strategiespiel hast, ein Echtzeitstrategiespiel hast, das sehr, sehr viele Einheiten enthält. Also in einer typischen Belagerungsschlacht stehen mindestens mal auf der Seite der Angreifer, teils auch bei den Verteidigern, hunderte von Einheiten auf dem Schlachtfeld. Mal zum Vergleich in Age of Empires 2 zum Beispiel, zu der Zeit immer noch das populärste Echtzeitstrategiespiel, das ist 2 Jahre vorher rausgekommen, 1999, das hat ein Einheitenlimit von 200. Und das ist schon viel, ne? Das musst du auch erstmal erreichen. Bei Stronghold ist das ziemlich lächerlich. Bei Stronghold können maximal im ersten Spiel 1500 Einheiten auf der Karte sein. Das schließt dann allerdings alle mit ein, also auch die Gegner und auch deine eigenen zivilen Einheiten und übrigens sogar die Tiere auf der Karte. Die fallen da auch drunter. Also die Rehherden und die hoppelten Häschen und so weiter. Aber trotzdem 1500, das ist schon mal eine Ansage. Beim Nachfolger Crusader haben sie es auf 2500 hochgedreht und bei Crusader Extreme von 2008 sind es dann 10.000 als Limit. Also allein diese schiere Zahl zeigt uns schon 2 Sachen, nämlich erstens, die individuelle Einheit ist hier wenig wert. Das ist kein Warcraft 3, wo du dich um deine Einheiten sorgst, sondern hier ist echt viel Kanonenfutter. Gerade so klassische Lanzenträger, die haben das Kanonenfutter eigentlich aufs Hemd geschrieben. Beim Sturm auf eine Burg, wir haben schon beschrieben, da sind die Pechfallen, da sind die Fallgruben und so weiter, da ist der Pfeilhagen vor den Türmen. Da sterben deine Leute wie die Fliegen. Da türmen sich dann quasi die Leichenberge vor den Burgmauern. Und es ist auch okay so, weil beim echten Sturmangriff auf eine Burg würde das auch genauso passieren. Der zweite Punkt, den uns das sagt, ist, Burgen machen einen Unterschied. Und ja, in Stronghold machen sie einen gravierenden Unterschied. Ein Bogenschütze, der in einer guten Burg auf einem Turm oben steht, von Zinnen geschützt, ist um ein Vielfaches effektiver als sein gleich starker Kollege unten auf dem Grund. Und um eine Chance gegen so ein gut gebautes Bollwerk, gegen eine gut gebaute Burg zu haben als Angreifer, brauchst du die richtige Taktik und du brauchst das richtige Gerät, aber du brauchst auch massenhaft Menschen.
Genau, es ist eine völlig legitime Taktik, 50, 60 Leute dahin zu stellen und einfach mal die erste mögliche Mauer einfach niederzureißen mit den Händen. Das kannst du schon mal machen. Das ist nicht das Effizienteste und in der Regel machst du noch andere Sachen vorher, damit sie nicht dabei sofort alle erschossen werden. Zum Beispiel die schreckliche Ballista da wegräumen oder sowas. Aber das passiert schon auch, das machst du auch. Ja, du schickst da Leute hin und dann reißen die das mit den Händen ein.
Ja, oder sie befüllen einfach nur den Wassergraben. Damit dein Rambock da überhaupt mal an die Mauer rankommt zum Beispiel, muss ja da mal der Graben befüllt werden. Und dann sterben sie halt. Oder um zu wissen, wo eine Pechgrube versteckt ist, muss da Leute da drin verheizen. Also es geht gar nicht anders.
Ja, wobei ich finde, aber da das ja so ein doppeltes System ist, weil du ja sozusagen in diese Echtzeitstrategie Einheitenproduktion ja dieses Aufbauding reingeflochten hast, dass du erst noch separate Waffen haben musst, das ist eine eigene Ressource, die du aus anderen Ressourcen zusammensetzt, dann musst du ja noch Geld haben und dann musst du ja noch genügend Bauern haben. Diese Systeme machen es dann schon manchmal schwierig, Verluste sofort zu ersetzen, schnell. Wenn du halt einen richtig falschen Angriff machst, und dann deine ganze Truppe da vernichtet wird, das ist bei jedem Echtzeitstrategiespiel schlimm, aber es dauert schon auch einfach seine Zeit, bis du die wieder hast.
Ja, das stimmt schon. In der großen Masse ja. Aber die Einzeleinheit, wie gesagt, die ist also ziemlich erbärlich und die ist auch schnell ersetzt. Wie gesagt, das nimmt diese Bedeutung von Burgen schon ernst und auch taktische Vorteile vor allen Dingen natürlich, aber auch taktische Nachteile, die du in Burgen hast. Also du hast vorhin schon gesagt, die gegnerischen Einheiten, wenn die erstmal an der Burgmauer dran sind, können die auch anfangen, die einzureißen. Dann hauen die also mit ihren Keulen oder Lanzen oder wie auch immer, fangen sie an, Steine rauszubrechen und hauen dann nach und nach deine Burgmauer ein. Und das kann insofern ein Problem sein, als du möglicherweise vom Turm aus, wo deine Bogenschützen draufstehen, das gar nicht mehr erreichen kannst, weil die da außerhalb der Sichtlinie stehen. Das heißt, dann wiederum ist es nicht nur probat, sondern auch notwendig, Ausfälle aus deiner Burg zu machen. Auch in Belagerungssituationen kann es sinnvoll sein, mal eine Gruppe von Soldaten oder am besten Fall sogar Reiter rauszuschicken, um ein bisschen aufzuräumen vor der eigenen Burgmauer. Und das ist natürlich auch wieder cool. Ja, auch das entspricht ja der historischen Realität. Wobei man dazu sagen muss, dass das, finde ich, eine der gravierendsten Kompromisse ist, den Stronghold macht in dieser Simulation von dieser Burg als Militäranlage, dass es für die angreifenden Nahkampfeinheiten sehr leicht ist, Mauern abzureißen. Normalerweise hätte so ein einzelner Keulenträger gegen eine meterdicke Burgmauer keine große Chance. In Stronghold schon. Ja, eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich dürften die Mauer nicht einreißen können.
Ja, das muss aber so sein.
Ja, ich weiß nicht, ob es so sein muss, aber es ist auf jeden Fall so. Interessanterweise schon im ersten Spiel haben sie in einem späteren Patch eine Option reingefügt, dass man Strong Walls einschalten kann, was bedeutet, dass Einheiten es dann nicht mehr können, aber es geht nur im Multiplayer, das geht nicht im Singleplayer.
Das ist eine coole Funktion, dass es dann wirklich nur mit Belagerungswaffen kannst. Also ich finde es auch als Option cool, hätte ich auch interessant gefunden im normalen Spiel.
Ja, ich auch.
Das so oder so zu spielen, vielleicht vom Schwierigkeitsgrad abhängig oder so. Aber ich glaube, dann wird das noch langwieriger und dann funktioniert die Art nicht mehr, wie das Spiel dich angreift in den Anfangsmissionen. Also wir sprechen ja noch genauer über eine Mission, in der man das auch erzählen kann, aber das Typische in den Anfangsmissionen ist halt, dass du nur baust und der Gegner noch keine Burgen hat und dass der Gegner immer so Einzeltruppen schickt, wie in einem StarCraft oder einem Age of Empires auch, nur dass die halt von außerhalb der Karte kommen. Und da gibt es dann so einen Wegweiser, um dir zu zeigen, wo sie herkommen. Und dann kommen die von außerhalb der Karte, sammeln sich da, und wenn es halt dann ein paar sind, dann kommen sie hin und greifen dich an. Und die reißen logischerweise auch deine Mauern ein. Und wenn sie das nicht könnten, dann müssten da Armeen ankommen mit Belagerungswerkzeug und so. Und dann könnte das nicht mit so einem Dauerstrom so niedrigschwellig gemacht werden.
Ja, dieses vielleicht klassische Szenario, das man sich so vorstellt in der Fantasie, dass du da auf der einen Seite deine Burg aufbaust und der Gegner auf der anderen Seite seine Burg und dann hast du innerhalb einer Partie sowohl Belagerungen des Gegners als auch Verteidigung deiner eigenen Burg. Das ist ein Szenario, das im ersten Stronghold fast gar nicht vorkommt. In der Kampagne ein oder zweimal, glaube ich. Also es ist wirklich eine Seltenheit. Denn meistens ist es die viel akkuratere Situation, dass nämlich irgendeine Armee von weit her gereist kommt, um deine Burg zu belagern. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Dann erscheinen die halt am Kartenrand und marschieren dann auf deine Burg zu. Oder du hast eine Armee vorgegeben ohne eine eigene Burg und musst damit eine andere Burg erobern. Das sind die üblicheren Szenarien.
Also es gibt da ganz unterschiedliche Missionen. Die ersten Missionen sind alle eher auf Bauaspekte deiner eigenen Burg gemünzt. Du übernimmst auch mal andere Burgen, die dann so halbfertig sind oder kriegst eine ganze Burg, die du erst erobern musst mit einer vorgegebenen Armee. Und in Mission 13, das ist die erste Mission, wo du eine halbe Burg kriegst. Was ich ja hasse, ey, wenn andere Leute meine Burgen gebaut haben. Ich hätte die lieber selber gebaut, aber ja gut. Und die ist natürlich dann echt nicht ganz fertig und so, naja. Und dann hat der Gegner aber eine fertige Burg und dann baust du deine Burg fertig und greifst dann am Ende dieser Mission die Gegnerburg an. Wollen wir diese Mission mal kurz ein bisschen besprechen? Weil das ist ja die, auf die ich die ganze Zeit hindeute.
Ja, gerne. Wir können an der Stelle mal kurz die Missionsbeschreibung einspielen. Also in der Kampagne beginnt jede Mission mit einem kurzen Story-Abschnitt, wo du meistens deine Gegner siehst, die sich unterhalten und vielleicht deine Berater. Und das mündet dann in die Aufgabenstellung. Und die Aufgabenstellung von Mission 13 klingt so.
Die neue Burg der Schlange liegt in einem Tal gegenüber der alten Burg. Wir haben seine alte Festung bereits besetzt. Baut sie aus, bis ihr stark genug seid, um die letzte Burg der Schlange zu belagern und ihn endgültig auszulöschen. Bildet einige Baumeister aus, um die benötigten Belagerungswaffen errichten zu können.
Ja gut, dann machen wir das mal, oder?
Tja, dann mal los.
Also die Mission fängt so an, dass du auf der einen Seite eine unvollständige Burg hast, wo die Mauern nicht geschlossen sind, wo aber schon die meisten Produktionsgebäude da sind. Und auf der anderen Seite eine fertige Burg, die da vom Gegner rumsteht. Das ist jetzt nicht wie in StarCraft oder so. Der Gegner bleibt in seiner Burg, kommt dann nie mehr raus und baut auch keine neuen Gebäude.
Ja, kann er ja auch gar nicht, denn im ersten Stronghold gibt's noch keine Bau-KI und dementsprechend auch keine Skirmish-Partien gegen den Computer. Und das ist ja auch immer noch eine Übungsmission, auch wenn wir mitten in der Kampagne sind. Aber wie du schon sagst, das ist der erste Angriff auf eine Burg, da tut der Gegner grundsätzlich noch nichts.
auch das erste Mal, dass wir ein Katapult bauen können und sowas und dass wir da eine Burg belagern können. Also das jetzt hier ein Szenario, um dir das beizubringen. So, der Gegner sitzt in seiner Burg und das ist seine letzte Burg. Du hast ihm in der Geschichte vorher eine andere Burg weggenommen. Der sitzt da drin und wartet darauf, dass du ihn holen kommst. Er baut keine Truppen, er baut keine Mauern wieder zu, die du eben einschießt. Er baut keine zusätzlichen Gebäude, nichts dergleichen. Diese Burg ist nur eine Art Rätsel. Enträtsel mich, finde raus, wie du mich knackst, wie du mich öffnest, wie eine Muschel. Und dann gibt es noch einen anderen Gegner und das ist der, der von außen immer die Truppen schickt.
Das Schwein.
Das Schwein, genau. Also wir greifen hier die Schlange an. Das ist der zweite der vier Herrscher des Bösen. Und den haben wir jetzt in seine Burg zurückgetrieben, um ihn jetzt zu töten. Und das Schwein versucht ihm zu helfen und der Wolf ist gerade nicht da. Genau, und das Schwein schickt in bestimmten Abständen alle 14 Monate. Im Spiel vergehen ja auch Monate. Also man sieht es auch daran sehr schön, wie der Weizen wächst in so Saisons. Auch wenn jetzt kein Winter kommt und Schnee fällt und sowas, das spart sich das Spiel. Aber in bestimmten Zeiträumen schickt er halt kleine und große Truppen. Und das Spiel warnt dich auch jedes Mal. Hier ist eine große Truppe unterwegs, eine kleine Truppe unterwegs oder sonst irgendwas. Und ich habe diese unfertige Burg und zwischen uns ist ein Fluss. Und der Fluss hat echt richtig viele Übergänge. 5 oder 6 Übergänge. Das ist immer ein bisschen doof. Man freut sich ja, wenn der Fluss nicht so viele Übergänge hat. Es ist ja leichter zu verteidigen. So. Das Spiel will jetzt, dass ich die Mauern schließe, logischerweise. Ja, es hat ja Mauerlücken gelassen. Mache ich aber natürlich nicht. Ich baue so, wie ich baue. Ich baue erstmal Palisadenzäune über die ganze Karte. Das ist immer das Erste, was ich mache. Ich gucke, wie weit ich bauen kann. Es gibt ein Limit, wie weit du bauen kannst. An die gegnerischen Mauern heran. Du kannst nicht bis direkt dran bauen. Das wäre super, ey. Ich würde dann Mauern bis dahin bauen und dann über die Mauern laufen. Komischerweise geht das nicht. Du kannst aber einfach bis relativ nah dran bauen. Und ich erzähle das jetzt ausführlich mit meiner Bauerei, weil das einen Blick drauf wirft, wie die Wegfindung und die KI funktioniert in diesem Spiel. Man startet das Spiel aber mit relativ viel Holz. In der Mission habe ich 184 Holzeinheiten, die ich nicht so dringend brauche, weil die meisten Gebäude schon stehen. Und ich baue jetzt einfach erstmal quer über die Karte Palisaden. Und damit lege ich die gegnerische Bewegung fest. Der Gegner reißt Zäune nicht ein, jedenfalls bis hier in dieser Mission nicht. Der greift deine Palisaden nicht an, es sei denn, es ist der einzige Weg. Wenn es aber noch einen anderen Weg gibt, also eine Lücke an einem Ende, eine Tür, irgendwas, dann greift er immer die Tür an oder er geht den Weg drumherum. Und das führt dazu, dass wenn du genug Holz hast, kannst du Labyrinthe bauen. Ja, ich baue dann so kleine Kreise und Kreise und Kreise und dann gehen die diesen Wegen lang und werden dabei die ganze Zeit beschossen von meinen Bogenschützen. Ganz treu, bis sie zur Tür kommen. Und dann stehen sie vor der Tür, dann mache ich die Tür zu. Und dann schießen wir weiter. Und so mache ich das hier auch. Dann kannst du richtig Angriffe ausschließen. Ich habe die ganze Fluss befestigt. Ehe ich überhaupt dran denke, eine Steinmauer zu bauen, habe ich hier schon die ganze Karte zugepflastert mit Holz. Die entscheidenden Holzpalisaden verstärke ich mit Steinen, weil auf die Holzpalisaden kann ich ja niemanden draufstellen. Die Holzpalisaden halten aber gegen den Angriff von normalen Leuten. Also hier sind wir in dem früheren Szenario noch. Wie gesagt, 13 von 21 Missionen. Hier gibt es noch keine Ritter und der Gegner hat keine Belagerungswaffen. Das Stärkste, was er hat, sind Streitkolben-Leute und gegen die schützen die Holzpalisaden genauso gut wie die Mauern. Das heißt, ich kann die einfach auch ganz gut benutzen. Wenn ich noch eine Mauer dahinter stelle und damit die dann von der Mauer runterschießen können, habe ich das schon ganz schön eingedämmt. Und dann baue ich ein paar Türme und stelle da ein paar Einheiten drauf und dann denke ich nie wieder auch nur eine Sekunde drüber nach, dass das Schwein Leute schickt. Die laufen dann einfach immer in meine kleinen Labyrinthe rein. Theoretisch. Praktisch ist es so, dass ich immer irgendeine Lücke lasse an irgendeiner fucking Stelle auf der Karte, weil irgendwie das System das nicht so effizient baut oder ich doof bin oder irgendwas und immer habe ich irgendeine kleine Lücke und der Gegner weiß immer, sobald er die Karte betritt, weiß er, wo die Lücke in meiner Mauer ist und dann geht er da direkt hin. Jeder weiß das. Nicht nur der Gegner. Meine Leute wissen das auch. Und die Rehe, die auf der Karte rumlaufen, die wissen das auch. Und es gibt lauter bizarre Szenen, wenn du eine Lücke in deiner Palisade hast, dass dann da 15 Rehe kommen, sich da anstellen an der einen Lücke und eins nach dem anderen in einer Reihe wie beim Bäcker da durchlaufen, weil sie jetzt gerade zufällig auf die andere Seite wollen als Herde und dann da alle durchgehen. Es ist so bizarr. Ich habe dann auch so ganze Herden von diesen rumlaufenden Rehen halt eingekastelt in meine Palisadenzäune, damit der Jäger es nicht so weit hat. Also das ist ein bisschen lustig, aber das fühlt sich an wie Cheaten, weil man ja so eine Schwäche des Spiels und der KI und der Wegfindung ausnutzt dafür. Dann habe ich also mich über die Angriffe des Gegners gar nicht mehr gekümmert, ein bisschen meine Burg noch ausgebaut. Der hat dann ja nicht genug Bäckereien gebaut und alles Mögliche und meine Baumeister, das fehlt dann alles noch. Und dann kommt der erste Angriff, wo meine Verteidigung scheitert. Und zwar nicht, weil der Gegner stärker ist oder irgendwas nicht funktioniert oder meine Verteidigung eine Lücke hat, sondern weil der Gegner einen KI-Trick ausnutzt, den sonst ich gegen den Gegner ausnutze. Der geht nämlich an einer Stelle so nah ran, dass meine Leute in ihrer Verteidigung nicht getriggert werden, stellt sich hinter so eine Ecke, wo ich ihn nicht sehen kann, und schießt indirekt auf meine Leute und die schießen nicht zurück. Und dann räumt er so einen ganzen Turm ab und dann musste ich einen Ausfall machen mit 3 Bogenschützen und auf die Typen schießen, die hinter der Ecke stehen und auf meine anderen Bogenschützen schießen. Aber weil die gerade auf meine anderen Bogenschützen schießen, schießen sie gegen die, die sie beschießen, nicht zurück. Womit ich meine Anklage gegen die KI hiermit beenden möchte. Aber jetzt mal ernsthaft, die Bogenschützen, die beschossen werden, schießen nicht zurück. Die Bogenschützen, die schießen, werden ihrerseits beschossen und schießen nicht zurück. Es ist halt ein Dreieck des Todes. Und das hat es schon ein paar Mal und es ist leider eine größere Spielmechanik, auch hier gleich, wenn wir die gegnerische Burg angreifen und vor allen Dingen in den folgenden Missionen ist es eine größere Spielmechanik, dass man den Gegner auskundschaftet, wenn der eine große Burg hat. Das Gefährlichste sind die Türme, weil da die Ballisten draufstehen und die Bogenschützen draufstehen und wenn du da mit Leuten dran gehst und die sind noch da, dann räumen die schon ab. Die Bogenschützen sind super effizient von den Türmen runter oder die Armbrustschützen. Und was du also machst, ist, du fährst so Belagerungswaffen, Katapulte und Bogenschützen so nah ran, wie es geht, dass der nicht schießt. Und dann schießt du auf die und dann hoffst du, dass die KI nicht triggert und die nicht zurückschießen. Und dann stehen die da, werden schön abgeräumt. Dann hast du irgendwann die ganzen Türme weg und dann gehst du rein. Das ist ein bisschen schade, dass das in dem Spiel leicht passiert und oft passiert. Und dass es an ein paar Stellen meines Erachtens machen musst. Ich weiß nicht, wie man die letzte Mission schaffen soll, wenn man das nicht so macht.
Also das kannst du natürlich so machen. Und die KI von Stronghold ist nicht sonderlich clever. Das stimmt schon. Das heißt, es ist relativ leicht, sie auszunutzen. Und dementsprechend kannst du dir auch viele Situationen in dem Spiel relativ leicht machen, indem du einfach auf diese Schwächen gehst. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch, denn du kannst das Spiel immer noch so spielen, wie es gedacht ist. Und dann ist es auch eine sehr faszinierende Erfahrung, finde ich, hast immer noch diese Auswahlmöglichkeit, im Zweifelsfall auf Schwächen zu gehen. Die 15. Mission zum Beispiel, das ist auch eine Belagerungsmission. Da hast du keine eigene Burg und keine eigene Wirtschaft, sondern kriegst eine Startarmee von ein paar hundert Leuten und musst deine Burg des Schweins angreifen und erobern. Und die ist schon ganz gut ausgebaut. Die hat einen Burggraben drumherum und auf den Zinnen stehen Bogenschützen, die haben Feuerpfeile und Armbrustschützen und so weiter. Und der macht auch einen Ausfall am Anfang mit ein paar Leuten. Also da musst du schon aufpassen, was deine Armee macht. Und das war für mich so ein bisschen eine Lektion in Demut, weil ich am Anfang halt gesagt habe, gut, jetzt gehen mal meine Speerkämpfer davor und füllen diesen Graben aus und dann kann ich mit meinem Rambock dadurch. Und in der Regel, also zumindest bei mir war das so, sind meine, ich glaube, man hat 60 oder 70 von den Speerkämpfern, die sind innerhalb von einer Minute wegrasiert von den Leuten auf den Türmen. Also es ist wirklich beängstigend, wie schnell deine Soldaten da fallen. Und die Feuerpfeile machen auch recht kurzen Prozess mit deinem Rambock und so weiter. Also ich habe diese Mission mehrere Male gestartet und immer wieder auf unterschiedliche Art und Weisen meine Leute verschlissen. Das ist aber auch gar nicht so traurig oder so dramatisch, finde ich, weil natürlich ist das auch ein bisschen Trial and Error und am Ende lernst du dann schon, welche Strategien besser funktionieren und welche nicht. In dem Fall ist eine der logischeren Strategien zu sagen, naja gut, wenn die Leute auf den Zinnen so gefährlich sind, dann muss ich darauf halt erstmal mein Feuer konzentrieren. Also da müssen meine Fernkämpfer jetzt einfach mal vor und müssen auch unter Verlusten, die sie dann rannehmen, halt aus größtmöglicher Entfernung die abservieren. Fand ich aber echt auch ganz schick, weil die Situation so geskriptet ist, dass das Schwein, das ja da unser Gegner ist, im Burghof ein paar Bogenschützen in Reserve hält. Und immer wenn einer fällt auf der Verteidigungsanlage, dann schickt es einen neuen wieder hinterher. Das füllt also die Lücken wieder. Auch das hat mir am Anfang ein-, zweimal einen Neustart eingebracht, weil ich einen schon bereinigt geglaubten Turm auf einmal wieder voll besetzt hatte vom Gegner. In diesen Standardsituationen, wenn du das Spiel so nimmst, wie es genommen werden will, dann kommen da schon interessante Konstellationen dabei raus.
Ja, das stimmt schon. Ich habe dann an anderer Stelle in der Mission 13 auch das so genommen, wie es genommen werden will. Das hat nämlich einen ganz engen Zugang, die Burg, und der ist doppelt geschützt. Erstmal eine Mauer und dann nochmal eine Mauer. Also hat er offenkundig von mir gelernt, ja, dass man mehrere Mauern baut.
Klar.
Selbstverständlich, nur er hat sie komischerweise nicht mit Labyrinthen gebaut und nicht aus Holz, ich verstehe es nicht. Also voll ineffizient von ihm. Und dann musste erst relativ mühsam durch diese Mauer, lernst das erste Mal, wie schnell eine Ballista einen Katapult zerschießt und brichst dann da relativ mühsam durch und musst dann noch durchs nächste. und dann hat er auch noch ein paar Truppen da drin. Und dann erst hinterher, als ich mit der Mission schon fertig war, habe ich in einer Tippsammlung in der GameStar gelesen, unter Lesertipps, dass man ja Mauern an Höhenstufen bauen kann und dann an die Mauer eine Treppe und dann laufen die Leute wirklich von der Mauer auf die Höhenstufe. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und das hätte man jetzt nutzen können, zum Beispiel, um diese spezifische Mission anders zu machen. Und das finde ich ein bisschen schräg. Es fühlt sich an wie Cheaten, ist es aber fairerweise gar nicht, weil es war gar nicht viel leichter, von hinten ranzugehen. Ja, dann bist du nämlich auch unter Feuer und kriegst da nicht so viele Truppen hin und hast eine Engstelle. Und dann hat er nämlich auch, das war das Lustige, als ich dann da hinten war mit meiner Truppe, ihn umgangen habe und dann von hinten kam, dann hat er auch eine Lücke in seiner Mauer gehabt, genau wie ich immer. Und dann sind wir einfach durch eine Lücke in seiner Mauer gelaufen. Dann hat er einfach die Mauer nicht geschlossen da. Ist ja echt lustig. Naja, und jedenfalls habe ich sehr mit ihm gefühlt und habe gedacht, ja, es hätte mir auch passieren können. Das ist schon okay. Fair genug.
Ich finde das sogar einigermaßen elegant, wenn du dir eine solche Strategie ausdenkst und die dann auch funktioniert. Und die ganzen Schwachstellen, die die KI hat, und wie gesagt, sie ist tatsächlich nicht sonderlich gut, also gerade auch in so einer Belagerungssituation, in diesem Beispiel in der Mission 13, der macht ja nichts, der macht keine Ausfälle, der baut seine Mauer nicht wieder auf, der rekrutiert nicht nach, den musst du wirklich nur runterknabbern. Kannst du der schlechteste Belagerer aller Zeiten sein und wirst du es irgendwann geschafft haben. Aber das hat jetzt in dem Fall mit der Missionsstruktur zu tun, nicht unbedingt mit der KI per se, aber die ist trotzdem leicht auszuhebeln. Aber im Kern ist das natürlich auch ein Spiel, das für Multiplayer gedacht ist. Und gerade in diesen Situationen, wenn also zwei Menschen mit den gleichen Skills und den gleichen Einschränkungen oder den gleichen Problemen der Spielmechanik und Stärken natürlich auch gegeneinander antreten, dann zeigt sich, dass das doch vielfältige Taktik erlaubt. Also die Vielfalt der Möglichkeiten, die du hier hast, durch die verschiedenen Instrumente, durch die verschiedenen Möglichkeiten, eine Burg zu verteidigen und sie anzugehen als Belagerer, ergeben sich viele Strategien. Und das ist wiederum gut gelungen und spannend.
Ja, ein Mensch würde ja durchbrechen durch meinen Irrgarten. Und dass die KI das nicht macht, ist ja tatsächlich dem geschuldet, wie so eine Mission ablaufen soll. Ich wollte das auch gar nicht zu sehr anprangern. Ich fand es halt nur lustig, dass ich ganz früh aufgehört habe, Burgen zu bauen, sondern nur noch Mauern quer über die Karte gezogen habe und dann halt die halbe Karte meine Burg war. Und dann hatte ich auch nie mehr Platzmangel.
Kann man so machen, das stimmt. Also auch wenn ich jetzt ja immer auf dieser Schiene bin, dass das im Kern ein Echtzeitstrategiespiel ist und ich schon finde, dass der große Teil der Mechaniken darauf hinauslaufen und dass er, wie gesagt, dann auch in den meisten Fällen in der Schlacht endet, so heißt es noch nicht, dass es unbedingt ein super gelungenes Echtzeitstrategiespiel ist. Wobei ich aber trotzdem sagen würde, das Spiel macht es eigentlich schon ganz gut. Also auf der einen Seite gefällt es mir, dass das Bedienkonzept einigermaßen ausgereift ist. Also das hat natürlich diese ganzen Echtzeitstandards, die du im Jahr 2001 erwartest. Das hat deinen Auswahlrahmen, du kannst dir die Gruppen erstellen, das hat Shortcuts, mit denen du auf Orte springen kannst, ein Doppelklick wählt alle gleichen Einheiten aus und so weiter. Und dazu hat es auch noch ein paar Komfortfunktionen, wie dass du die Spielgeschwindigkeit komfortabel hoch und runter regeln kannst, einfach mit der Plus-Minus-Taste. Und es gibt ein extra Menü, wenn du eine Gruppe von gemischten Soldaten anwählst, dann kannst du mit einem Klick auf ein Porträt von einem Einheitentyp einfach die Gruppe anwählen. Die Karte ist zoombar, sie ist drehbar. Und für den Baumodus super wichtig, du kannst mit der Leertaste die Ansicht flach schalten. Also die Lücken in der Mauer, die öfter mal entstehen, die sind dadurch am besten zu finden. Aber auch Leute, die auf Türmen stehen, sind manchmal schwer zu identifizieren. Wenn du die Ansicht flach schaltest, ist das alles viel, viel einfacher, die anzuwählen. Also das ist eine wichtige Komfortfunktion.
Die wichtigste Komfortfunktion ist, dass man die ganze Karte aus vier Richtungen anschauen kann. Und das ist ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, aber es ist natürlich ein 2D-Spiel. Ja, du kannst logischerweise die Kamera nicht drehen. Und das heißt, du kannst halt einfach in vier Stufen, kannst aus jeder der vier Himmelsrichtungen die Karte anschauen. Das brauchst du auch echt manchmal, weil du manchmal einfach Mauern nicht gut setzen kannst, ja, weil du sonst hinter ein Gebäude setzen musst und da gar nicht gut rankommst. Und weil du manchmal auch nicht siehst, was du da gebaut hast, wie groß der Abstand ist zwischen bestimmten Stellen und so, dann musst du das schon machen. Das finde ich ein bisschen kontraintuitiv, aber ich meine, das ist halt 2D, ja.
Ja.
Die einzige Komfortfunktion, die mir wirklich gefehlt hat, ich habe nicht nochmal nachgeguckt vor diesem Podcast, vielleicht weißt du das, ist dieses, dass Spiele dich auf der Minimap mit einem roten Blinken warnen, wenn Einheiten angegriffen werden. Das ist sowas wie, der Wolf greift an und ich so, wo auf der ganzen Karte ist er denn jetzt? Weil manchmal ist es wirklich so, dass der jeweilige Gegner eine einzelne Einheit irgendwo durchgebracht hat durch eine Lücke und dann haut der irgendwo hinten rechts auf den Bauern ein und ich weiß nicht, wo der ist, muss dann die ganze Karte absuchen. Oder noch schlimmer, Wölfe greifen an. Es gibt ja aggressive Tiere auf der Karte. Wir haben schon die Wölfe kurz erwähnt, aber es gibt auch Bären auf der Karte, die echt mal so richtig durch deine Bauernschaft marschieren können, wenn du die nicht rechtzeitig fängst und mit Soldaten oder dem Schlossherrn tötest. Wir haben noch gar nicht den Schlossherrn erwähnt, fällt mir gerade ein. Du hast ja selbst eine Repräsentanz auf der Karte, du bist eine eigene Figur, der stärkste Kämpfer auf der Karte, aber wenn du stirbst, dann bist du tot. Also ist das Spiel vorbei, weil du bist ja der Held. Das heißt, ich habe mit meiner Hauptfigur immer nur Tiere gejagt und den ansonsten stehen lassen auf dem Hauptgebäude. Wenn diese Warnung kommt, Wölfe greifen an, dann muss ich die gesamte Karte absuchen, weil ich weiß nicht, wo die angreifen.
Wenn so ein Ereignis kommt, ich bin mir nicht ganz sicher bei den Angriffen, aber wenn zum Beispiel eine Seuche ausbricht oder ein Brand ausbricht oder sowas, gerade in den ökonomischen Missionen, dann erscheint bei der Minimap ein kleines Ausrufezeichen, ein orangenes in der Ecke. Und wenn du das anklickst, dann springt er zu dem Ort, wo das passiert ist.
Genau, aber ich glaube nicht bei den Wölfen, bei so kleinen Sachen.
Ja, kann sein.
Ich glaube, es ist bei Bränden. Das hat mir gefehlt, aber das ist auch echt ein kleiner Makel.
Ja, es gibt viel größere Makel. Also die Tatsache, dass wir hier eine Kombination aus einem Aufbaupart haben mit diesen Produktionsketten, die, wie gesagt, ungewöhnlich sind für Echtzeitstrategie und aber auf der anderen Seite dieses ausgefeilte Kampfsystem, heißt, dass Stronghold vielleicht nicht zwangsläufig, aber in der Praxis eben doch Kompromisse machen muss an beiden Seiten und dass beides auf seine Weise nicht ganz ausgegoren ist. Ich habe schon sehr geschimpft über die überflüssigen Systeme auf der Aufbauseite. Es gibt auch Sachen in dem Echtzeitstrategie-Part, der, möchte ich nochmal festhalten, unterm Strich trotzdem sehr gut funktioniert. Also ich hatte da viel Freude damit, die aber trotzdem nicht auf der Höhe der Zeit sind für das Jahr 2001. Es gibt zum Beispiel, das ist sicherlich eine absichtliche Entscheidung, keinen Kriegsnebel in Stronghold, keinen Fog of War. Das ist insofern ein bisschen schade, weil, wie wir vorhin schon sagten, hier sich doch viel um Höhenstufen dreht. Und einer der Vorteile von den erhöhten Wehranlagen, warum man historisch ja auch Burgen immer gern mal auf dem Berg oben drauf gebaut hat, ist, dass du halt echt gut sehen kannst von da oben her und dann schon von Weitem siehst, wenn da der Feind andrückt. Das hätte man natürlich in Stronghold ganz genau so handhaben können, aber da verzichtet das Spiel drauf. Es zeigt dir immer alles. Also du hast keine Aufklärung, du hast dafür aber eine sehr gute Übersicht über das, was auf der Karte passiert. Und ich vermisse das ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte es hier kurz festhalten. Es hätte ein Element sein können, das gut zu den Burgen passt, aber mir ist es wurscht, dass es nicht drin ist. Sowas Ähnliches kommt dann erst 10 Jahre später in Stronghold 3. Da haben sie dann nämlich Nacht auch mit eingeführt als Zustand und da gibt's dann Dunkelheit. Da musst du dann Feuern und Fackeln zur Beleuchtung hinsetzen. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie das, was ich meinte mit dem Ausgucken von Türmen, aber wenigstens sowas Ähnliches ist da drin. Auch eine Sache, die recht augenfällig ist, es ist ein völlig symmetrisches Spiel. Das heißt, alle Fraktionen haben die gleichen Einheiten. Das ist jetzt kein StarCraft, das ausgeklügelte, unterschiedliche Fraktionen hätte. Hier ist alles gleich. Aber fast der größte Makel eigentlich des ersten Stronghold aus dieser Echtzeitmechanikperspektive ist, dass es in dem Spiel keine Einheitenkollision gibt. Das heißt, theoretisch können beliebige Mengen von Soldaten die gleiche Kachel auf der Karte besetzen. Und das tun sie auch.
Das ist auch ratsam.
Ja.
Du versuchst auch das zu fördern, indem du sie alle auf einen Punkt schickst.
Ganz genau. Also wenn du eine Gruppe von Leuten, also auch von Hunderten von Leuten anwählst und lässt die irgendwo hinmarschieren, dann verteilen die sich schön. Dann gaukelt das Spiel dir schon noch vor, dass da schön die Abstände eingehalten werden. Aber sobald es um Engpässe geht, also zum Beispiel hast du eine Bresche in die Burgmauer geschlagen mit deinem Rambock und da ist jetzt ein Feld weit, ist da ein Loch drin, dann ist das ja eigentlich ein Engpass. Und normalerweise in so einer Belagerungssituation wäre das noch nicht so schlimm für den Verteidiger, weil du weißt ja, okay, alle Angreifer müssen da halt jetzt durch. Also ich kann da voll meine ganzen Einheiten da hinschicken und kann die halt einfach niedermetzeln, während die durch dieses Nadelöhr gehen. In Stronghold gibt's aber kein Nadelöhr, weil nämlich deine gesamten 300 Leute im Zweifelsfall wie ein Mann da durchschlüpfen durch dieses Loch. Oder wenn es darum geht, den gegnerischen Lord totzuschlagen, dann umringen halt mal 50 von deinen Lanzenkämpfern den. Dann siehst du nichts mehr vor lauter Leuten, die da drumrum stehen und dann ist er natürlich in 2 Sekunden totgehauen. Also das erlaubt dir so stark einzelne Punkte wie Mauerteile oder Türme oder Einheiten mit deinen ganzen Einheiten zu fokussieren, dass das völlig unausbalanciert wird dann an der Stelle. Es macht auch Fallgruppen zum Beispiel sehr ineffizient, weil der Gegner, der verteilt sich in der Regel gar nicht, also der Computergegner verteilt sich nicht in breiter Front vor deiner Burg, sondern der geht da schön im Gänsemarsch auf die eine Stelle, wo er die Mauer einbrechen will. Dann fällt halt ein gegnerischer Pikenier in so eine Gruppe rein und der ganze Rest latscht da drüber.
Ja, genau. Das führt auch zu einer bisschen komischen Spielweise, weil wenn du halt irgendwo hinklickst und die gehen dahin, dann sortieren sie sich schon noch auf dem Weg ein bisschen und versuchen auch nicht im Pulk durch so eine Mauer zu gehen. Das heißt, du justierst die ganze Zeit nach, indem du nämlich die ganze Zeit frenetisch klickst, damit sie sich nicht verteilen und immer diese enge Ballung zustande kommt. Fühlt sich schon ein bisschen cheesy an, ehrlich gesagt.
Ja, und umgekehrt gibt's auch keine Formationen in dem Spiel. Brauchst du ja auch nicht, wenn alle Leute auf einem Fleck stehen können. Aber es wäre eigentlich schon ganz nützlich gewesen, um zum Beispiel unterschiedliche Truppengattungen automatisch sinnvoll anzuordnen. Also Schützen nach hinten und sowas, das bräuchte man schon manchmal, aber das musste dann alles manuell machen.
Ja, ist alles grundsätzlich nicht so schlimm. Ist halt eine klare, direkte Echtzeitstrategiesteuerung mit den üblichen Komfortfunktionen. Aber wenn man was davon will von dem Spiel, und ich will ständig was davon, ich will, dass die Bogenschützen genau einen Schritt vorwärts gehen. Ja, ich will, dass sich das Kapult genauso in den Schutz meines Turmes stellt, dass der Gegner nicht zurückschießen kann. Und das klappt manchmal nicht. Es ist unendlich frustrierend, dass sich die Schildträger oft so zum Gegner drehen, dass sie leichter erschossen werden können und sich die dann wieder umdrehen muss und sowas. Das sind so kleine Sachen. Aber wie gesagt, das ist alles Gemaule, ehrlich gesagt. Das Spiel funktioniert ganz gut. Und wenn ich sage, dass es keine besonders gute Wegfindung hat, ja, welches Echtzeitstrategiespiel Spiel hatte eine gute Wegfindung zu der Zeit? Oder heute?
Ja. Naja. Ja, wobei das ist schon eine Hypothek, die Stronghold-Serie grundsätzlich hat, das mit der Wegfindung.
Die Wegfindung wäre auch nicht so schlimm, weil es braucht gar nicht oft so eine Wegfindung, weil es hat gar nicht so viele Wege über die Karte und so. Leider braucht es die Wegfindung um die Burg rum und da werden manchmal richtige Fehlentscheidungen getroffen, weil das Spiel sucht immer nach den Lücken in deinem Burgausbau. Und du kannst es wirklich, die Gegner stehen an deiner Burg, wollen da gerade eindringen, es sind genug Leute, um die ganze Mauer einzureißen, dann machst du hinten schnell ein Loch rein, dann gehen sie da alle hin. Denn der ganzen Mauer lag unter dem ganzen Feuer deiner Leute, gehen die dann hinten lieber, weil das ist ja jetzt offen, das ist ja wohl gut. Das haben wir gelernt auf der Pikenierschule, dass man zu der offenen Stelle geht. Solche Sachen sind so ein bisschen kontraintuitiv, aber mei.
Das Schöne an Stronghold ist, finde ich, dass diese Kernfantasie, nämlich meine eigene Burg aufzubauen und die dann zu verteidigen, dass die so stark ist, so mächtig, dass es ziemlich leicht ist, diese Suspension of Disbelief aufzubringen, die du brauchst, um über die ganzen Lücken hinwegzusehen in der Mechanik. Das Spiel hat diese ganzen Schwächen, diese ganzen Löcher, die wir gerade beschrieben haben. Aber ich bin bereit, Stronghold hier viel eher zu verzeihen als bei anderen Spielen, weil ich auf der einen Seite, wie gesagt, das sehr stark finde, diese Kernmotivation, auf der anderen Seite aber auch sehe, wie stark es sich bemüht, mir dabei zu helfen, diese Fantasie zu leben. Also nicht umsonst gibt es ja diesen Aufbaupart. Das könnte man sich durchaus mal fragen, ja, wofür brauche ich denn das überhaupt hier, dieses ganzen Farmen im Hinterland und so weiter, ja, wenn ich am Ende doch nur die Burg bauen möchte. Aber es nutzt das schon auch gut integriert in dieses strategische Spiel, weil, wie gesagt, ich muss das ja auch verteidigen. Ich kann das möglicherweise nicht in meine Mauern mit reinbeziehen, wenn ich nicht so spiele wie du. Und vor allen Dingen, ich kann auch nicht so ohne weiteres meine Burg errichten, ausweiten oder auch wieder aufbauen, wenn sie gerade mal einem Angriff ausgesetzt war. Dann ist sie ja meistens ziemlich ramponiert, dann muss ich alles wieder hochziehen. Ich muss auch dafür sorgen, dass im Hintergrund die Logistik steht, ja, dass der Nachschub kommt und sowas. Und das trägt schon was zum Spiel bei. Aber vor allen Dingen, was es halt dazu beiträgt, und das ist eigentlich fast das Wertvollere, finde ich, ist diese Fantasie zu befeuern, dass ich hier tatsächlich eine Burg als Ökosystem habe, die eben nicht nur daraus besteht, um da irgendwelche Pfeile davon abzuschießen und Pech runterzukippen, sondern die auch Heimat ist für Menschen, die da drin arbeiten, die da drin leben, die da drin essen und die Kinder bekommen und so weiter. Und einer der stärksten, charmantesten Punkte in Stronghold ist die unglaubliche Menge an Details, die da drin stehen. Und das sind manche wirklich, wirklich schön. Es beginnt schon damit, dass die Landschaft, auf denen du startest, in den Karten belebt ist, dass die Bäume sich da im Wind wiegen, dass da Herden von Rehen über die Landschaft ziehen, dass Häschen rumhoppeln, dass diese Herden auch fliehen, wenn da irgendjemand vorbeikommt. Sobald du deine ersten Bauernhöfe gebaut hast, brennen Hühner durch deine Burg und gackern, wenn ein Mensch vorbeiläuft. Das Leben zieht auf einmal ein. Wenn du ein Haus baust in deine Burg, macht es einen Unterschied, ob du das in freien Raum setzt oder an die Burgmauer, dann wird das Haus nämlich an die Burgmauer dran gebaut.
Das ist cool.
Das ist fantastisch, ja, so ein Detail. Aber das ist wirklich sehr, sehr schick. Und du siehst in den Häusern, wie die Leute da arbeiten. Die Bierbrauer, die rühren in den Kesseln und die Schmiede hauen auf ihren Amboss. Also das ist so ein bisschen dieser, in Anführungszeichen, Wuselfaktor, den Siedler auch hat. Ja, das sieht man hier auch. Ich finde zum Beispiel auch so Dinge toll, wie als ich das erste Mal einen Tunnelgräber losgeschickt habe, Gunnar. Als ich gesehen habe, dass sich tatsächlich der Boden hebt.
Ja, das ist super.
Ja, dass der so einen kleinen Hügel aufhäuft wie ein Maulwurf, da saß ich begeistert vor meinem Bildschirm. Das ist ein magischer Moment. Und wenn der Tunnel dann einstürzt, dann hast du auf einmal so einen leichten Graben in der Landschaft. Also das Relief verändert sich. Das ist toll. Oder so Sachen, dass sobald man die erste Kapelle gebaut hat, kann es passieren, dass dein Lord auf einmal heiratet und dann läuft nicht nur der Lord durch die Siedlung, sondern auch eine Lady auf einmal. Ja, deine Ehefrau besucht die Einwohner. Irgendwann bekommst du einen eigenen Hofnarr. Der schlägt Räder und versucht, die Einwohner zu bespaßen. Also diese ganzen Aspekte des mittelalterlichen Lebens, die existieren in Stronghold. Du kannst jeden beliebigen Bauern anklicken, der hat einen Namen, selbst die Kinder haben Namen, die rennen, spielen durch die Gegend. Die Einwohner sagen in der Regel was, die haben einen kleinen Kommentar zur Situation, die Frauen wiegen Babys auf dem Arm und so. Ja, es kommt ab und zu ein Jahrmarkt in die Burg, dann ist ein Jongleur da, ein Feuerspucker. Also das geht vom Hundertsten ins Tausendste. Aber weißt du, was mir besonders gut gefällt, also woran ich mich nicht satt sehen kann, ist in den Schlachten, wenn eine Gruppe von Bogenschützen so einen Volley von Pfeilen abschießt, weil das ganz viele sind in der Regel, das ist ja der Dutzende von Bogenschützen, dann ist es ein richtiger Schwarm von Pfeilen, der einer schönen Parabelbahn durch die Luft fliegt und der allergrößte Teil von diesen Pfeilen prallt mit einem schönen Plockgeräusch von den Türmen und den Zinnen ab und fällt wieder runter. Und das ist so schön, mit welchem Detailreichtum das simuliert ist hier und dargestellt ist das Spiel. Ich mag ja eh die 2D-Pixel-Grafik und Stronghold hat einen schönen Look. Auf den Karten ist das ein wirklich ansehnliches Spiel. Kann ich mich nicht dran satt sehen.
Ja, das stimmt. Also die Pfeilgeschosse sind tatsächlich luxuriös einzeln berechnete Geschosse, einzelne Objekte, die auch wirklich eine eigene Flugbahn haben und selber auftreffen und daneben gehen und dann von der Mauer abprallen können und zu Boden fallen. Und das ist fast verschwenderischer Aufwand für so ein System, aber es ist halt so ein zentrales System, diese Pfeile abzuschießen, dass das halt auch wirklich viel zur Stimmung beiträgt. Überhaupt habe ich das Gefühl, durch diesen Aufbaupart und dieses dahinterliegende mit den Warenketten und den Leuten, dass ich mir die Burg verdient habe. Dass ich die da nicht nur wie im Spiel Rampart, wo das Mauern setzen, so eine Art von, wie soll ich sagen, eine Raumübung ist, ja, so ein Puzzle, wo noch was hinpasst, so ein Tetris als Burg. Hier habe ich mir das alles verdient. Ich habe die Ressourcen erwirtschaftet, ich habe die Leute rangeführt, ich ernähre die Leute, die das möglich machen. Ich habe mir das verdient, das ist meine Stadt. Das ist ja fast eine Stadt. Das ist ja nicht nur ein reines Verteidigungswerk, sondern es hat auch den Charakter einer Stadt. Jetzt nicht so ausgefeilt, alles schon klar. Das Aufbausystem ist einfach, aber das trägt halt zum Gesamtgefühl, zur Spielmetapher, zu dem, was du hier denkst, was du bist und was du verkörperst und was du erarbeitest, trägt es eine Menge bei.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also verschwenderisch ist ein gutes Stichwort in den Details. Es hat ja zum Beispiel auch Todesanimationen. Jede einzelne Einheit im Spiel hat individuelle Todesanimationen für jede Angriffsart. Ob die jetzt vom Pfeil durchbohrt werden oder im Nahkampfangriff sterben oder von der Leiter gestoßen und sowas. Das ist eine Fülle von Animationen, die auch echt flüssig und schön sind. Halt so kleine Pixelgrafiken und dazu dann die passenden Soundeffekte. Es gibt allein für jede einzelne Waffe, mit der jemand totgeschlagen werden kann, also ein Streitkolben oder ein Lanze oder ein Schwert oder ein Pfeil, gibt 16 verschiedene Sounds, wie das klingt, wenn da jemand stirbt. Das klingt jetzt auf dem Papier vielleicht viel oder wenig oder abstrakt, aber in der eigentlichen Kulisse, wo ja dann diese Schlachtenwogen und Hundertschaften auf beiden Seiten sind und auch im Sekundentakt Leute sterben, sorgt es dafür, dass eben keine monotone Soundkulisse entsteht, sondern dass das lebendig und vielfältig und abwechslungsreich wirkt. Und die Soundkulisse von Stronghold ist auch eine der starken Seiten. Stronghold hat auch schöne Musik, die finde ich okay, ja, die läuft halt so im Hintergrund weg. Die Soundkulisse ist aber wirklich toll.
Yes, my lordship. We're leaving now. Simple. Off we go! Piece of cake! Tell us what to do! No problem! Ladders away! Your kissing will be easy! Where are we going? Simple. Always ready. What'll it be? Piece of cake. Tell us what to do.
The castle has held firm.
No problem.
Und die Tiere, die über die Landschaft laufen, dann hat es so kleine Gags. Es gibt eine Mission, in der fressen Hasen deine Ernte. Und dann kommen wirklich Dutzende von Hasen, die das Spiel ärgerlicherweise aus dem Nichts her teleportiert und die ich mit meiner Palisadenbautaktik nicht abhalten konnte. Dutzende von Hasen hoppeln dahin und hoppeln auf deine kostbare Ernte zu. Und dann hilft es nichts, das kannst du nicht abwehren. Dann musst du da die Armee hinschicken. Und dann kommen deine Lanzenträger und stechen die ab, die Scheißhasen. Ja. Ja? Und dann gibt es ein Gemetzel und dann kriegen die alle einen Orden wegen Tapferkeit vor dem Feind.
Ja, also da ist schon viel reingeflossen in dieses Erstlingswerk. Eine der schönsten Kleinigkeiten im Gegensatz zu dieser Personalisierung oder Nationalisierung von den Karten, die wir schon genannt und beklagt haben vorhin, gibt es eine Personalisierung, die ich bis heute toll finde. Du kannst nämlich am Anfang, wenn du das Spiel das erste Mal startest, deinen Namen eingeben, also deinen Profilnamen sozusagen. Und wenn du da einen ganz normalen Namen eingibst, also ich habe Chris eingegeben, ohne zu wissen, was das bedeutet. Und als ich das Spiel das nächste Mal gestartet habe, dann am nächsten Tag, dann kommt der Titelbildschirm und das Spiel begrüßt mich per Sprachausgabe mit
Greetings, Lord Chris.
Und ich saß kurz davor 5 Sekunden und dachte, was ist jetzt los? Was passiert hier? Woher weiß das Spiel, wer ich bin? Bis mir wieder eingefallen ist, dass ich ja da am Anfang mal meinen Namen eingegeben habe. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und nachgelesen. Und tatsächlich, also das Spiel, schon dieses erste Spiel, unterscheidet 154 Namen, die du da eingeben kannst. Das ist natürlich englische Namen, aber männliche und weibliche, sowas wie Michael oder Peter wäre drin oder Elizabeth, Jennifer und so weiter. Aber kein Gunnar leider.
Ja, natürlich nicht.
Auch kein Fabian, auch kein Henna, auch kein Heiko.
Wenigstens Heiko hätten sie machen können.
Hätten sie machen können, ja.
Also es ist für ein Erstlingswerk, ich will nicht sagen poliert, weil es auch Macken hatte und Bugs hatte, aber erstaunlich ambitioniert und erstaunlich aufwendig. Ich meine, da ist ja ein Multiplayer-Part dabei. Und dann gibt es noch extra Missionen. Und dann gibt es ja nicht nur die eine Kampagne, sondern ja auch noch Einzelszenarien, also auch aufwendige Einzelszenarien mit Belagerungen und allem Kram. Und ja auch noch diese kleine Wirtschaftskampagne, die wir jetzt nicht groß erwähnt haben, aber so wie die Militärkampagne militärische Ziele hat, hat die Wirtschaftskampagne, die ist auch nur 5 Missionen lang, wirtschaftliche Ziele. Also im Wesentlichen produziere diese Sache in ausreichender Menge. So, das ist auch nicht so der Rede wert, das ist auch nicht der Kern des Spiels. Aber es ist da und das ist ganz nett. Und es hat ja noch einen Karteneditor. Ja. Und das ist ja einer der Gründe, warum das Spiel, glaube ich, auch dann sehr langlebig war, weil Leute damit halt rumspielen konnten. Und der Karteneditor, der ist ganz schön gut. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Vergleiche, weil ich nicht so oft Karten gebaut habe in solchen Spielen. Aber 3 Jahre vorher, der von StarCraft, der war schon ein Tick mühsamer zu bedienen. Und hier kannst du mit den Höhenstufen und so schon echt interessante Sachen machen.
Ja, also auch da wieder der Variantenreichtum, den das Spiel anbietet, ist beeindruckend. Wobei einer der größten Kritikpunkte im Nachhinein am ersten Stronghold war und ist bis heute, dass ein zentraler Spielmodus fehlt, nämlich ein Skirmish-Modus. Also das heißt Singleplayer-Partien gegen die KI auf verschiedenen Karten. Das kommt dann mit Crusader, also mit dem Nachfolger im nächsten Jahr rein. Das ist die wichtigste Neuerung eigentlich, die Crusader dann nachreicht. Und im ersten Teil fehlt es leider noch.
Das ist ja trotzdem wahnsinnig viel für so ein Spiel. Und beim Multiplayer noch 2 Modi immerhin, mit Deathmatch und King of the Hill. King of the Hill ist natürlich völlig logisch in einem Burgenbauspiel, ja. Ist schon ein fettes Paket, das sie da rausgehauen haben in ihrem ersten Spiel.
Das stimmt. Wollen wir mal, wo wir schon bei ersten Spiel sind von den Firefly Studios, wollen wir auf die Entstehungsgeschichte kommen, wer die sind und wo das herkommt.
Habe ich doch jetzt logisch da so hingeleitet.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, hören wir doch uns zum Auftakt mal die zentrale Person hinter Firefly und Stronghold an, nämlich Simon Bradbury. Und der hat in einem Making-of-Video 2017 erzählt über die Entstehung von Stronghold. Und der erzählt uns jetzt hier das nochmal, was wir schon ganz am Anfang der Folge und zwischendurch auch mehrmals wiederholt haben, nämlich welche 2 Dinge und Konzepte hier zusammenfließen. Das hier ist Simon Bradbury.
We've been working at Impressions, doing City Builders, Caesar Games, Lords of the Realm, Medieval Game, and we just thought, oh, there isn't a game that kind of does both, like City Builder, Medieval, RTS, Stronghold. So at that point, we just kind of said, right, let's go off and set our own company up and make Stronghold, which was a combination of those 2 genres, really, because Stronghold really is a combination of an RTS and a builder, really, at its heart.
Also im Endeffekt erzählt er hier nochmal, dass sie Aufbauspiele kombinieren wollten mit Echtzeitstrategie. Er nimmt aber schon auch hier Bezug auf Impressions Games, also auf die Zeit vor Firefly. Denn da müssen wir anfangen. Impressions ist eine englische Firma, die 1989 gegründet wurde von David Lester. Ursprünglich in Kent, aber schon im Jahr darauf sind sie dann nach London gezogen. Und Impressions ist spezialisiert auf Strategiespiele. Die haben in der ersten Hälfte der 90er einen beachtlichen Output. Also die produzieren für so ein unabhängiges Studio eine riesige Menge von Spielen und es ist unglaublich viel Schrott dabei. Impressions ist fast schon berühmt oder berüchtigt in dieser Zeit, insbesondere in der deutschen Spielepresse. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Rorke's Drift zum Beispiel, ein Strategiespiel von 1990, das bekommt in der Powerplay 4% von Michael Hengst. Das ist eine der niedrigsten Wertungen, die die Powerplay je vergeben hat. Ken Daglish Soccer Match im gleichen Jahr in der ASM 1 von 12. Great Napoleonic Battles 1992, 7% im PC Joker. The Blue and the Grey 1994, 5% in der Amiga Games. Es gibt kein Spielemagazin in Deutschland, das nicht einem Impressions-Spiel mal eine einstellige Wertung gegeben hätte. Und so eine Konsistenz muss man auch erstmal schaffen, Jahr für Jahr Spiele rauszuhauen, die zu den schlechtesten gezählt werden des ganzen Jahres. Ob das jetzt fair ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall hat Impressions diesen Ruf weg.
Aber sie müssen es ja auch überleben. Das ist ja eine Firma, die über Jahre hinweg Schrott produziert hat, ohne pleite zu gehen.
Ja, also sie müssen es gar nicht so lange überleben. 1992 ist dann so ein bisschen das Wendejahr, würde ich sagen. Da gründen sie eine Dependance in Amerika, in Connecticut, an der Ostküste. Und da kommt auch das erste Spiel raus, das ein Achtungserfolg wird für Impressions, nämlich das erste Cäsar. Die Cäsar-Reihe ist ja heutzutage bekannt und geschätzt, aber das liegt nicht am ersten Teil. Der war noch so die Fingerübung. Der zweite Teil 1995, der ist dann der wirkliche. Da ist dann auch der große Erfolg da. Im Jahr davor kommt aber noch ein wichtiges Spiel. 1994 produzieren sie Lords of the Realm. Das ist laut dem Gründer David Lester das erfolgreichste Spiel von Impressions zu der Zeit, also vor Cäsar 2. Und 1995 wird Impressions dann gekauft, und zwar von Sierra, also von keiner kleinen Firma. Und ab da ist es eine richtig erfolgreiche Firma. Da dreht sich das Schicksal. Im Firmenkonglomerat von Sierra wird es eine der wichtigsten Dependancen. Also die produzieren da zuverlässig ihre Hits, vor allen Dingen dann mit den historischen Strategiespielen, mit Cäsar, Pharao, Zeus und die Fortsetzungen von Lords of the Realm, Lords of Magic und so weiter. Also das ist eine richtige Bank. Diese Ära unter Sierra und den ganzen Nachfolgeeignern von Sierra, die geht dann 2004 zu Ende. Das ist dann schon die Ära von Vivendi und dort wird Impressions dann zugemacht. Aber da haben sich dann in der Zwischenzeit schon zwei Nachfolgestudios quasi gegründet. Die Leute, die da in den USA arbeiten, einige davon gründen 2001 Tilted Mill. Die kennt man vielleicht noch am ehesten davon, dass sie für Electronic Arts das etwas unglückliche SimCity Societies gemacht haben. Und das andere in London, das sind die Firefly Studios. Und die werden schon 1999 gegründet von zwei Mitarbeitern von Impressions, nämlich einmal Eric Ouellette, einem Amerikaner, und der andere ist der schon genannte Simon Bradbury.
Simon Bradbury war gar nicht angestellt bei Impressions, sondern immer nur freier Zuarbeiter halt in England. Und Eric Ouellette war aber ein fester Mitarbeiter von Impressions und der hat aber in den USA gewohnt. Ja. Und der ist aber jetzt nicht zu Tilted Mill gegangen, sondern hat mit Bradbury Firefly gegründet.
Ja, das war ja vorher. Ne? Die Tilted Mill gab es erst 2 Jahre später.
Gab's dann später. Also er hat dann nicht in Amerika irgendwas anderes gemacht zu der Zeit oder ist dann da geblieben. Er musste dann dafür übersiedeln, darauf wollte ich hinaus.
Ja, genau, der ist nach London.
Der ist dann nach London gezogen dafür. Die kannten sich halt schon eine Weile, die haben zusammen an Lords of the Realm und an Cäsar gearbeitet und die haben dann dieses Studio aufgebaut, 1999 schon halt mit dem Ziel, das, was sie vorher gemacht haben bei Cäsar und Lords of the Realm weiterzuentwickeln und zu verbinden mit Echtzeitstrategie. Und dann haben sie sich in Südlondon eine kleine Wohnung gemietet und haben da ein kleines Team aufgebaut. Auch wirklich ein kleines Team. Meiste Zeit so 5, 6 Leute nur. Und die haben dann da zusammen gemacht. Man würde heute sagen ein Indie-Team, aber Indie gab es ja damals noch nicht. Und dann haben sie sich halt einen Publisher gesucht. Und gerade zu dem Zeitpunkt passierte ein historisches Industrie-Großereignis. Es hat sich The Gathering of Developers kurz vorher gegründet. Indie-Publisher gab es damals noch nicht. Das ist ein Publisher aus Indies. Also es haben sich sozusagen unter der Führung von Mike Wilson, der bei Ironstorm war und bei id Software vorher war und da sicher noch ein bisschen Geld rumliegen hatte, haben sich so Studios zusammengeschlossen, mehrere kleine Studios, um zusammen einen Publisher zu bilden und damit auch das Gegengewicht zu großen Publishern zu haben. Also den Publisher aus Indies zu bauen. Gathering of Developers hießen die, oder God Games. Diese ganzen Studios, die da beteiligt sind, zum Beispiel die PubCap-Leute, die Railroad Tycoon 2 gemacht haben und Crow Team, die Serious Sam-Leute. Und die Gründungsstudios da hatten alle Anteile an dem Publisher. Und da gab es noch einen Investor. Und dann sind die da angetreten und Bei denen ist dann Firefly untergeschlüpft, nicht als Gründungsmitglied und auch nicht als Anteilseigner, sondern einfach als Studio, das da gepublished wird. Und God Games ist eine lange Geschichte, die man auch mal vielleicht in einem eigenen Podcast erzählen müsste. Aber die haben dann einen Vertriebsdeal geschlossen mit Take-Two, weil sie doch jetzt nicht die eigenen Strukturen so schnell aufbauen konnten, um auf dem Niveau eines großen Publishers Spiele in den Markt zu bringen. Und dann sind sie noch in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Dann hat Take-Two sich noch beteiligt mit 20% und hat sie dann hinterher komplett gekauft. Das war aber eigentlich ein ganz gutes Szenario für Firefly. Die hatten diesen verständnisvollen Publisher, der sie hat machen lassen, waren nicht so direkt dem Druck ausgesetzt, den eine Firma wie Take-Two oder EA so ausüben kann, konnten da so ihr Ding machen, man hat ihnen viel Freiheit gegeben. Und als das Spiel fertig war, hatten sie aber die ganze Power von Take-Two in der Vermarktung und in der PR. Ich glaube, das ist für sie so ganz gut zusammengekommen.
Ja, vor allen Dingen hatten sie den im Nachhinein hervorragenden Vorteil, dass eine der Eigenheiten von Gathering of Developers war, dass alle beteiligten Studios die Hoheit über ihre Marken behalten haben. Das heißt, Eigentümer von Stronghold war dann nicht Gathering of Developers und auch später nicht Take-Two, sondern war und ist bis heute Firefly.
Genau, das ist so passiert. Wie so ein Versehen, ne? Das kam aus dieser Anfangszeit von Gathering of Developers. Dann ist Gathering of Developers ja in Take-Two aufgegangen. Und die Firefly-Leute haben da maximal von profitiert. Deswegen gibt es das Studio auch heute noch. Und sie machen ja immer noch Stronghold-Spiele, weil das ihre eigene Marke ist. Und sie davon leben, von Stronghold-Spielen.
Take-Two übrigens, das ist ja heutzutage einer von diesen Industriegiganten, nicht zuletzt wegen dem Label Rockstar Games. Das ist aber eine vergleichsweise jüngere Entwicklung, die zu dieser Zeit einsetzt. Das erste GTA 3, wir hatten ja neulich eine Folge dazu, das kommt 2001 unter diesem noch relativ neuen Label Rockstar. Und das Take-Two vorher, also gerade in den 90ern bis zu 2000, das ist ein ziemlicher Gemischtwarenladen, um nicht zu sagen ein Ramschladen. Ja, also die haben unglaublich viel Quatsch im Portfolio und die machen aber halt zwei sehr intelligente Einkäufe, mindestens zwei. Das eine ist die Reste von Bertelsmann, von BMG Interactive und dann DMA Design. Das wird dann diese ganze Rockstar-Zweig und aber eben auch Gathering of Developers. Und damit kommen eine ganze Reihe von Marken rein, die dann später sehr wichtig werden für Take-Two. Also zum Beispiel Tropico kommt da rein, Max Payne kommt darüber rein, Serious Sam haben wir schon genannt, aber eben auch Stronghold. Also das erweist sich als eine richtige Fundgrube von endlich mal Qualitätsspielen für Take-Two. Und das Take-Two als der wirklich erfolgreiche Publisher, das beginnt dann so in den frühen 2000ern. Und Stronghold ist auch einer der wichtigen Meilensteine davon.
Genau, einer der Katalysatoren, um da weiterzukommen. Und das ist halt ein PC-Spiel. Das hilft ihnen schon, ihr Profil zu schärfen, aber es hilft natürlich auch dem jungen Studio, dass sie da dieses Spiel abliefern können. Und wie gesagt, das ist ein kleines Studio, die sind ehrgeizig damit, die versuchen da alles reinzupacken, was sie sich ausgedacht haben und so, ändern auch bis zuletzt, bis kurz vorm Mastering-Termin, ändern sie noch Sachen, fügen noch Sachen hinzu, um dieses Spiel halt möglichst perfekt zu machen oder möglichst so zu machen, dass es ihrer Vision entspricht. Wie das halt immer ist beim ersten Spiel. Beim zweiten Spiel, dann der Nachfolger, da hat man nicht mehr so viel Zeit. Da macht man in einem Jahr einen Nachfolger. Beim ersten Spiel geben sich alle noch so wahnsinnig viel Mühe. Und man sieht hier, es ist in jeder Hinsicht ein klassisches Erstlingswerk. Es ist halt fast mehr, als das Team stemmen kann. Also es ist halt riesig viel Arbeit. Sie powern da die ganze Zeit durch. Sie wachsen dann, aber werden nie so richtig groß. Ich glaube, das Studio hat nie mehr als 30 Leute. Die haben dann bei den späteren Titeln auch Schwierigkeiten, die bugfrei abzuliefern und dann, wenn sie rausgekommen sind, wenigstens zu fixen. Das ist schon immer ein Studio, das mit seiner Größe kämpft.
Nun sind wir also da während der Entstehung von Stronghold. Wie gesagt, das beginnt im Jahr 1999, genau zu sein im August 1999 mit der Firmengründung von Firefly und das Spiel wird rauskommen im November 2011. Das heißt, das sind etwas über 2 Jahre Entwicklungszeit, die da reingesteckt werden. Und zu diesem Zeitpunkt kennt niemand Firefly. Ich glaube, es würde nicht sonderlich viele Leute geben, selbst in der Branche, aber schon gar nicht bei den Spielern da draußen, die mit dem Namen Simon Bradbury was anfangen können in dieser Zeit. Und wie wir gerade gesagt haben, selbst Take-Two ist nicht unbedingt der Publisher, den viele Leute auf dem Schirm haben. Aber Stronghold wird ja dann ein großer Hit und es wird insbesondere auch in Deutschland ein großer Hit. Und daran ist die GameStar nicht ganz unschuldig. Da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Denn wir springen mal zurück in den Winter des Jahres 2000, denn da findet eine Veranstaltung statt in München und da ist Heiko Klinge, damals ein frisch gebackener Trainee bei der GameStar vor Ort. Und diese Geschichte ist so schön, dass wir Heiko gebeten haben, sie mal für uns zu erzählen. Und das hat er auch gerne gemacht. Hier ist Heiko und die Geschichte von der Entdeckung von Stronghold.
Hallo, liebe Stay Forever-Hörer. Es war im Dezember 2000, als ich meine erste große GameStar-Liebe traf. Sie trug ein Schlabbershirt, ausgewaschene Shorts, Sandalen und nun ja, eine Glatze. Sie, oder besser gesagt, er hieß Simon Bradbury und stand einsam und verlassen in der hinterletzten Ecke eines ausgedienten Schwimmbads in München, bis wir uns begegneten. Es sollte unser beider Leben für immer verändern. Aber der Reihe nach. Das ausgediente Schwimmbad war die Location für einen Jahres-Line-Up-Preview-Event des Publishers Take-Two Interactive. Eine dankbare erste Auswärtsveranstaltung für den frisch gebackenen Trainee Heiko, der am 28.11.2000 seinen ersten Arbeitstag bei GameStar hatte. Keine komplizierte Anreise, viele Vernetzungsmöglichkeiten mit Journalisten, PR-Managern und Spieleentwicklern, dazu gleich mehrere, aber für GameStar nicht allzu wichtige Titel. Im Klartext, der Bub kann viel lernen und nur wenig kaputt machen. Schau mal, ob du ein vorstellungswürdiges Spiel findest, hieß es vom GameStar-Chef Jörg Langer, und dann besprechen wir, ob es für eine News oder sogar für eine Preview reicht. Also schaute ich und entdeckte als erstes eine gigantische Menschentraube, die sich um diverse PlayStation 2-Stationen ballten. Gezeigt und gespielt wurde irgendein uninteressanter konsolenexklusiver Titel namens GTA 3. Wie langweilig. Aber auch kein großer Verlust. Der PC-Vorgänger hat es in der GameStar gerade mal auf 79% und 2 Seiten Test geschafft. Okay, vielleicht hätte ich ja ein bisschen stutzig werden können, dass alle anderen Spiele im Schwimmbad von den erfahrenen Kollegen der anderen Medien komplett ignoriert wurden. Aber dann wäre mir eben genau wie allen anderen auch der glatzköpfige Simon entgangen, der an einem PC völlig versunken in sein eigenes Spiel zu sein schien. Das war spannend, das wollte ich mir näher anschauen. Ich entdeckte ein pixeliges Mittelalter-Strategiespiel namens Stronghold, das auf den ersten Blick nicht viel hermachte. Aber man konnte seine eigene Ritterburg bauen. Und wer wie ich mit Sandkasten, Lego und Playmobil aufgewachsen ist, der weiß, wie faszinierend das sein kann. Der Rest des Nachmittages gehörte also Simon, mir und Stronghold. Je tiefer ich in die Welt der Ritter abtauchte, desto mehr faszinierte mich die Mischung aus detailverliebt simuliertem Burgleben im Siedlerstil und anspruchsvollen Echtzeitbelagerungsschlachten wie in Age of Empires 2. Aus der üblichen 30-Minuten-Präsentation wurden schnell erst 2, dann 3 Stunden. Wir hatten alle Zeit der Welt, schließlich interessierten sich alle anderen Journalisten nur für dieses komische GTA 3. Ich sog jedes Detail in mich auf und kehrte komplett geflasht in die Redaktion zurück. Zu diesem Spiel wollte, nein, musste ich einfach meine erste größere Preview als GameStar-Trainee schreiben. Meine Begeisterung war allerdings nur so mittelansteckend. Neue Marke, unbekanntes Studio, dazu hässliche Screenshots. Ich musste echt lange und hart mit Jörg Langer diskutieren, um zumindest eine Seite für Stronghold rauszuschlagen. Der Rest ist, wie man so schön sagt, GameStar-Geschichte. Stronghold schoss bereits nach dieser ersten kurzen Preview in unseren Lesercharts in die oberen Ränge. Ich hatte Jörg mein Näschen für spannende Spiele bewiesen und durfte weiter über Stronghold schreiben. Ihm verdanke ich meine erste Auslandsreise und meine erste 4-seitige Exklusivpreview, meine erste Titelstory und zu einem guten Teil bestimmt auch meine Übernahme zum Redakteur nur einen Monat später. Umgekehrt war meine Berichterstattung sicherlich auch nicht ganz unschuldig daran, dass Stronghold in Deutschland zu einem riesigen Verkaufserfolg wurde. Ein Umstand, für den sich Firefly-Chef Simon Bradbury übrigens selbst heute noch bei mir bedankt, wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen. Und all das nur, weil ich mich seinerzeit nicht für GTA 3 interessiert habe.
Ist so nett. Er hat's entdeckt. Und er hat's durchgekämpft. Obwohl so alteingesessene Redakteure, die schon 2 Jahre da waren, wie wir, das Spiel gar nicht so besonders gesehen haben, wie wir eingangs zugegeben haben.
Muss gar nicht so einfach gewesen sein. Wie gesagt, ich war da ja aus der Redaktion schon raus, aber man sieht das auch an der Geschichte. Also ich meine, diese erste Preview, diese Einseiten-Preview, die Heiko beschreibt, die ist erschienen in der GameStar 2 2001. Also 9 Ausgaben vor dem Test. Und der Test ist dann eine Titelstory. Ja, das ist der Weg, den das Spiel geht in relativ kurzer Zeit. Und dazwischen liegen noch drei weitere Previews in der Ausgabe 6 und Ausgabe 8, jeweils auch nur eine Seite. Und in Ausgabe 9, also 2 Monate vor dem Test, da steht's dann schon auf dem Cover als zweite Titelstory. Und da sind es dann 4 Seiten und der exklusive Vorortbesuch. Also da hat das Spiel schon so eine Größe erreicht in der Erwartung der GameStar-Leserschaft, dass es dann gerechtfertigt ist, so ein Exklusivding zu machen. Und spätestens da sind dann alle Dämme gebrochen. Das ist also die Wegbereitung dann auch für die Titelstory.
Genau, das ist ein richtiger Hype, den maßgeblich die GameStar damit entfacht hat. Auch die anderen Zeitschriften waren jetzt auch nicht doof und haben das auch gemerkt. Aber Heiko hat da schon am meisten für gekämpft und die GameStar am meisten gemacht. Und Hype ist ja eine Spirale, würde ich sagen. Irgendjemand findet irgendwas gut, erzählt anderen davon, die finden es auch gut. Das euphorisiert den, der das beim ersten Mal erzählt hat, vielleicht das Magazin, noch weiter, um noch mehr zu machen. Und dann sind noch mehr Leute euphorisiert und so weiter. Und das dreht sich halt so hoch. Und hier war es halt so, ja, die Leute haben sehr gut reagiert auf die erste Preview. Dann hat die GameStar, die ja immer sehr genau versucht hat, zu messen, was die Leute wollen. Wir haben immer diese Umfragen gemacht per Postkarte damals, die in jedem Heft lag und so. Dann haben wir gesehen, dass das halt super funktioniert. Dann haben wir noch mehr gemacht. Und auf dem Weg dahin haben wir den Publisher mitgenommen. Der Publisher guckt sich das dann an natürlich und sagt, hier, die GameStar macht ja total viel. Und die GameStar sagt, ja, guck mal, die Leute, alle wollen das, ja. Ihr müsst noch mehr machen, wir brauchen noch Exklusivgeschichten. Und dann wird in diese Spirale zwischen dem Magazin und den Lesern, wird dann der Publisher mit reingenommen. Damals war das halt auch noch so möglich, weil die Strukturen in der Industrie nicht so festgefahren waren und Take-Two jetzt auch nicht so ein formalisierter Laden war. Und dann hat der Pressesprecher für Deutschland, Markus Wilding, versucht auch wirklich diesen Weg mitzugehen und diesen Hype zu befeuern. Und ich habe mit Markus Wilding für diesen Podcast kurz gesprochen. Jetzt lassen wir ihn mal erzählen, wie sich das aus seiner Sicht angefühlt hat, als das da dann losging.
Auf einmal standen wir dann als das deutsche Take-Two-Label total im Fokus, weil sich dann abgezeichnet hat, das wird ja hier ein Riesenhit. Und in allen anderen Ländern lief es so unter ferner Liefen. Damals war das dann auch so, dass die ganze Branche ja nicht so organisiert war und durchstrukturiert war wie heute. Damals war das so, ach du lokaler PR-Manager, deine Presse interessiert sich dafür, dann übernimm du doch mal die Planung der PR-Kampagne, weil in den USA... ja, hat eh keiner Zeit dafür, so ungefähr. Und es war dann so, ja, ich habe hier einen Haufen Leute, die sich dafür interessieren, können wir mal den Entwickler besuchen, so. Ja, hier ist die E-Mail.
Der Markus konnte das dann halt irgendwie allein entscheiden, weil die Firma wurde ja aus den USA geführt im Wesentlichen. Da hat sich niemand so richtig für das Spiel interessiert. Es war ein englisches Studio und ein deutscher Hype. Ja, macht das mal unter euch aus, ihr Leute. Das hat dazu geführt, dass es dann, wie gesagt, relativ viel Berichterstattung gab, relativ enge Zusammenarbeit zwischen GameStar und Take-Two. Und das hat dann auch dazu geführt, als das Spiel dann schon ein Erfolg wurde, und das wurde ja ein Erfolg, wir erzählen gleich noch ein bisschen was zu den Zahlen, die das dann erreicht hat, hat es dann dazu geführt, dass auch der Entwickler ein ganz besonderes Augenmerk auf Deutschland gelegt hat. Auch da lassen wir nochmal den Markus das kurz erzählen.
Das Spiel hat überall hohe Wertungen bekommen, nicht nur in Deutschland, aber nur in Deutschland ging es völlig durch die Decke. Man hat wirklich hunderttausende Stück verkauft, mehr als in ganz Europa zusammen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei USA war, aber Deutschland war auf jeden Fall das Land für Stronghold. Und deswegen gab es da dann eine ganz nahe Verbindung. Und Eric und Simon hatten auch immer ein scharfes Auge drauf, dass bei allen nachfolgenden Geschichten die deutschen Teams immer mit dabei waren und dass da immer Sorge getragen wurde, dass Deutschland auch besonders bevorzugt wird. Bis hin zu, was gefällt euch denn, was gefällt den Leuten hier am besten?
Was ich aber besonders interessant finde, ist, dass das so ein Hype intern ausgelöst hat, bei Take-Two auch, dass ja die Deutschen dann halt andere Vorbestellungen hatten. Weil das gibt den Hype, die GameStar findet's gut, der Publisher findet's gut, die Einkäufer beim Mediamarkt, die lesen dann die GameStar und bestellen mehr. Und dann schlagen beim Publisher nochmal mehr Bestellungen auf. Das heißt, er hat noch einen weiteren Punkt, um das zu validieren. Und dann haben die Deutschen halt immer wieder gerechnet, wie viel Stückzahlen sie jetzt produzieren müssen, um diese potenzielle Nachfrage zu befriedigen, die da dann ja wahrscheinlich entstehen wird. Das ist ja alles innerhalb von wenigen Monaten passiert. Dann sitzen sie da natürlich bei Take-Two in der globalen Organisation und dann kriegen sie da Fragen. Und dann hatten sie auch wirklich wohl Angst, dass das ein Strohfeuer ist, dass dieser Hype gar nicht echt ist und dass sie dann am Ende sitzen bleiben. Und auch dazu lassen wir nochmal den Markus was erzählen.
Tatsächlich war das so extrem bei Stronghold, weil all diese Dinge, all diese Spiele, all diese Boxen müssen ja auch produziert werden. Ich weiß noch, dass Christoph Hartmann, der Geschäftsführer damals bei Take-Two Deutschland, bevor er dann das Label 2K gegründet hat, immer wieder nachgefragt hat, so, kann das denn sein, dass wir wirklich so viele 100.000 Stück produzieren müssen? Operations in UK fragt, ob wir spinnen, weil wir ungefähr 10-mal so viel haben wie viele andere Länder und die Zahlen können auch nicht richtig sein. Und dann eben diese Sorge, so produzieren wir jetzt 100.000 Stück, die dann rumliegen. Wir verlassen uns hier auf, naja, die Meinung einer Handvoll Meinungsmacher. Und oh Gott, was ist denn, wenn das am Ende alles eine Blase ist, die dann platzt und dann sitzen wir auf dem ganzen Zeug rum?
Dann haben die halt gedacht, ne, wir müssen dann 100.000 Exemplare in die ISA kippen, wenn wir die nicht verkaufen. Das finde ich ganz nett, dass man mal so diese Seite sieht von den Nöten eines Publishers bei sowas.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, und wir haben schon gesagt, das war ein erfolgreiches Spiel, also ein überraschend erfolgreiches Spiel, und zwar auch nicht nur in Deutschland. Hier in Deutschland hat es vom Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland, dem VUD, damals den Platin Award bekommen. Den kriegt man, wenn man mindestens 200.000 Exemplare verkauft. Das ist jetzt nichts, was ungesehen wäre in Deutschland. Also das haben schon viele Spiele geschafft, aber das ist trotzdem erstmal eine richtige Hausnummer, allein hier so viel abzusetzen. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit den USA, da war Stronghold auch ein erfolgreiches Spiel, aber es ist natürlich der viel größere Markt. Da hat Stronghold 220.000 Exemplare verkauft und im Heimatland in England hat es auch einen Silber Award von der dortigen Vereinigung bekommen, das heißt mindestens 100.000 Stück abgesetzt. Das allein würde für dieses Erstlingswerk schon reichen, um es zu einem großen Hit zu machen, aber das sind ja nur drei von den großen Märkten. Also insgesamt und über seine Lebenszeit hat sich das erste Stronghold 2 Millionen Mal verkauft. Der direkte Nachfolger Stronghold Crusader nochmal das gleiche und die ganze Serie steht bis heute bei 7 Millionen verkauften Exemplaren und das ist eine ordentliche Menge, zumal für ein Strategiespiel.
Für ein PC-Spiel vor allen Dingen auch.
Genau. Es mag vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt haben, dass es im Jahr 2001, wo das Spiel erschienen ist, in seinem Genre, in der Strategie, in der Echtzeitstrategie keinen richtig starken Konkurrenten gab. Also das gab keinen Mangel an Echtzeitstrategiespiele, da sind wir schon immer noch in den Ausläufen des Booms. Aber die großen Titel 2001 sind dann schon ein Empire Earth oder ein Battle Realms. Also zumal Battle Realms ist auch ein echt gutes Spiel, aber würde einem auch nicht als erstes in den Kopf kommen, wenn man über die großen Echtzeitstrategiespiele redet. Das dauert bis 2003, bis dann ein Warcraft 3 oder ein C&C Generäle erscheinen. Ich glaube, auch das Timing war da ganz gut. Ne? Die Lücke war da auch einfach da gerade.
Ja, wobei ich glaube, ein Spiel wie Stronghold hat sich seine Lücke geschaffen.
Auch das, ja.
Also ich finde, man sieht es ja auch, das kann ja total easy neben Battle Realms erscheinen. Und die beiden Spiele tun sich nicht weh, würde ich sagen. Also die sind ja fast antithetisch. Also ich glaube, so ein Spiel mit so einer starken Grundidee wie Stronghold, das kann höchstens gestoppt werden von einem der Großen, von Warcraft und so.
Ja, also hier in Deutschland kam 2001 natürlich auch noch der vierte Siedlerteil raus, der ja auch kein kleines Spiel war, aber jetzt im Rahmen der Siedlerserie auch nicht der ganz große Schlager. Das wäre vielleicht noch eher ein Konkurrent dafür. Ja, wobei. Also wie gesagt, also es gab jetzt keinen Platzhirschen im Markt. Das hat vielleicht auch noch geholfen.
Aber es steht auch für sich. Das ist halt so.
Ja, ja.
Wir haben es ein paar Mal gehabt in der Geschichte von GameStar und GamePro, dass es Einzelseiten-Previews gab, die zumindest, soweit wir das nachvollziehen konnten, dazu beigetragen haben, so eine Euphorie unter Spielern auszulösen. Und das war ganz oft Spiele, die irgendwas ganz krass anderes geboten haben, als das, was man gewohnt war. Also das erste Assassin's Creed war so, durch diesen Hammer-Artstyle, diese coolen Figuren, die gezeigt haben und die ersten Screenshots. Das Halo war so, ja, dieses Gefühl, da mit diesem Jeep rumfahren zu können, das nur aus den Zeilen auf dem Blatt und den Screenshot kam. Und hier halt dieser erste Screenshot von dieser wunderschönen Burg. Das ist nicht mal ein spannender Screenshot, den er da drin hat. Ja, man sieht nicht mal einen Kampf oder irgendwas. Man sieht halt einfach so ein Stück von einer Burgmauer und davor steht jemand rum und so eine Bildunterschrift wie, ja, hier passiert nichts. Und schon das hat gereicht. Ich habe das heute noch, wenn ich auf diese erste Preview gucke und denke, ja, boah, ist ja auch geil.
Und es ist einigermaßen überraschend, finde ich fast mit das Überraschendste, wie klein diese Nische ist, der Burgenbauspiele. Also sowohl, wenn man in die Zeit zurückgeht vor Stronghold, da gibt's wenig. Das bekannteste sind vermutlich die beiden Castles-Spiele von Interplay aus den frühen 90ern. Das war nochmal ziemlich genau das. Da baue ich meine eigene Burg und dann gibt's so Echtzeitschlachten und da werden die dann halt ausgetestet. Und dann kommt noch das Lords of the Realm, das wir vorhin schon erwähnt haben. Das erste hat auch so einen Baumodus. Also die Idee kommt nicht aus dem Nichts, ja. Die haben das vorher schon mal gemacht bei Lords of the Realm. Aber das war es dann auch schon so ziemlich, was so relevant vorher war. Du hast Rampart erwähnt, das ist aber ein ganz anderes Genre. Es gibt Siege zum Beispiel noch von 1992, das ist aber ein reines Belagerungsspiel, da baust du keine Burgen. Also irgendwas ist da immer dran, was halt irgendwie anders ist. Und nach Stronghold, naja, da gibt es dann halt noch mehr Stronghold im Laufe der Jahre. Aber die haben das mehr oder weniger für sich, diese Nische.
Ja, erstaunlich. Also es gibt jetzt, glaube ich, in den Tagen, als wir das aufnehmen, gibt es ein paar Kandidaten. Aber die Serie lebt ja auch einfach schon so lange. Also mit Höhen und Tiefen, es kommen gute und schlechte Spiele raus über die nächsten Jahre. Und du hast ja schon eine sehr verräterische Gesamtzahl gesagt. 7 Millionen Exemplare hat die Serie verkauft. Davon entfallen 4 auf die ersten beiden. Die restlichen 3 Millionen fallen auf die nächsten 7 Teile. Also da sieht man schon, dass es diesen Anfangserfolg nicht mehr bestätigen konnte. Es hat auch Irrwege genommen mit einem Fantasy-Ableger und sowas. Es geht natürlich dann ab dem 2. Teil in 3D. Logischerweise brauchen sie eine 3D-Engine. Nicht, weil das Spielprinzip eine bräuchte, sondern weil man halt das für den Markt braucht. Und damit geraten sie auch in grundlegende Schwierigkeiten. Also 3D brauchen sie eine neue Engine, ist ein kleines Studio, können sie noch nicht so gut und so. Die Serie hat ihre Höhen und Tiefen. Hin und wieder gibt es auch Artikel, wo sie als abstürzende Serie oder eine Serie, die ihren Weg nicht mehr findet oder so, geschmäht wird. Aber immerhin ist sie noch am Leben.
Ja, also es gibt einen Rückblick auf die Stronghold-Serie bei der GameStar von Martin, geschrieben von Martin Deppe, der trägt die sehr schöne Überschrift vom Meilenstein zum Steinbruch. Die finde ich sehr treffend, weil da ist jetzt halt vor allen Dingen der quasi Nachfolger Crusader. Für die Community ist das wichtigere Spiel. Das ist der erste Teil nochmal, aber erweitert um diesen Skirmish-Modus und um mehr KI-Gegner und ein paar mehr Einheiten und ein neues Szenario. Aber eigentlich, also das hätte man auch als Add-on verkaufen sollen, um ehrlich zu sein. Es war ein Vollpreisspiel, aber ist eigentlich ein Standalone-Add-on, weil die Spielmechanik ist identisch. Aber das ist ein bisschen ausgereifter und das gilt eigentlich als das wesentliche Spiel. Das waren die Meilensteine. Und Martin nahm dann das Bild des Steinbruchs, weil sich auch Firefly immer wieder daran bedient hat, auch mit Neuauflagen. Also das Crusader zum Beispiel, ich hatte schon kurz erwähnt, das kam ein paar Jahre später nochmal als Extreme-Auflage raus. Das war schon ziemlich dreist. Das gleiche Spiel im Endeffekt nochmal, nur halt mit 20 neuen Missionen, die kackend schwer sind. Und höherem Einheitenlimit und so. Aber das kommt auch immer wieder in der Seriengeschichte. Die HD-Neuaufleger, wenn man heutzutage Stronghold kauft auf Steam oder GOG oder sowas, dann kriegt man die HD-Versionen. Die sind von 2012. Die sind nicht etwa neu, sondern die sind auch schon 10 Jahre alt. Das war wiederum zwischendurch, ist nochmal aufgelegt. Dieser Gedanke, ein Spiel rauszubringen, wie zum Beispiel Stronghold 2 und dann schnell eine Art Standalone-Add-on nachzuschieben. In dem Fall war das dann Stronghold Legends. Das zieht sich auch durch die Seriengeschichte. Also, Firefly, man merkt irgendwie, dass die ein Indie-Studio sind, das manchmal halt auch scheinbar solchen Zwängen ausgeliefert ist, dann da über Wasser zu bleiben, solche Dinge rauszuhauen. Aber irgendwie hat man auch das Gefühl, dass sie ihr Mojo verloren haben, ja, dass sie diese Formel, die einmal da war, nie wieder so richtig gefunden haben.
Also es wirkt ein bisschen so, als hätten sie gar nicht gewusst, was an Stronghold 1 so super ist. Die späteren Teile haben ja auch dann mehr Passagen, wo du gar nicht selber baust, wo du mit vorgefertigten Armeen rummachst und so. Und ich weiß ja nicht, vielleicht liegt das an mir, aber ich habe das schon immer gehasst, wenn Echtzeitstrategiespiele das machen. Wenn ich bauen kann in Echtzeitstrategiespielen oder in Aufbauspielen, dann will ich auch in Gottes Himmels Willen bauen. Dann nimm mir nicht die Baumöglichkeit weg, damit du mich mit Tanja oder irgendeiner kleinen Truppe durch die Gegend schickst. Das will ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass man mir das antut, wo ich doch so ein treuer Fan von dem Strategiegenre bin. Und warum das dann nicht bei den ganzen Strongholds, die danach kommen, eine Variante gibt, die halt stärker in die Aufbaurichtung geht und den Teil ausbaut und die Burgmetapher wieder ganz klar in den Vordergrund stellt. Auch das Verteidigen vor allen Dingen in den Vordergrund stellt.
Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Firefly vielleicht nie so richtig gut darin war, eine vernünftige Kombination aus den beiden Dingen herzustellen. Stronghold 1 ist, wenn man es genau anguckt, ein Spiel mit vielen Mängeln. Die haben wir ja nun schon ausführlich beschrieben. Und großen Systemen, die nichts beitragen zur eigentlichen Spielmechanik. Es ist trotzdem ein ganz hervorragendes und ein faszinierendes Spiel, weil es seine ganzen spielmechanischen Schwächen unter einer Menge toll designter Inhalte verbirgt, sodass sie zunächst gar nicht auffallen. Und weil man halt die ganzen schwachen Sachen auch gut ignorieren kann, ohne dass sie wehtun. Aber das scheint mir eher Glück zu sein, um ehrlich zu sein. Die späteren Stronghold-Teile, erstens wiederholen sie Fehler, also gerade sowas wie die Wegfindung, die KI, dass sie verbuggt rauskommen, das wiederholt sich wieder und wieder und wieder. Und sie haben auch eine Historie von falschen Entscheidungen, was Systeme angeht. Es gibt jetzt keinen Stronghold-Teil, auf den ich zeigen würde und würde sagen, da greifen jetzt endlich alle Rädchen ineinander, da sind alle Systeme sinnvoll und gut verzahnt. Lässt mich daran zweifeln, ob Firefly das tatsächlich könnte.
Ja, wir sehen es dann. Die Serie lebt ja noch und es wird ja noch ein nächster Teil kommen, nehme ich an. Und dann schauen wir mal.
Ja, also ich wünsche dem alles Gute. Aber wenn man also Stronghold erleben möchte, dann würde ich bedenkenlos sagen, ja, dann fängt man bitte beim ersten Teil an oder vielleicht bei Crusader, wobei die Kampagne im ersten Teil schon wirklich schön ist.
Nee, man fängt auf jeden Fall beim ersten Teil an und spielt dann den zweiten.
Und spielt dann Crusader, genau. Also nicht den zweiten, nicht Stronghold 2, sondern Crusader.
Oh Gott, ja. Den chronologisch zweiten, und zwar Stronghold Crusader, genau, der einfach dem Geschehen wirklich eine Farbe hinzufügt, die das bereichert. Und der erste Teil, der ist ja 2013 nochmal erschienen in einer HD-Fassung und kann man auf GOG kaufen für relativ okayes Geld und wahrscheinlich auch auf Steam, keine Ahnung. Überall nehme mich an und das ist ein super Spiel, muss man schon sagen.
Und das ist ein super Fazit, genau.
Ah, jetzt habe ich mit dem super Spiel aufgehört. Also es ist ein super Spiel, vor allen Dingen die ersten 12 bis 14 Missionen. Danach wird es ziemlich mühsam.
Ja, schon auch länger, würde ich sagen. Ich hatte wirklich große Freude daran und ich würde es auch bedenkenlos weiterempfehlen. Gerade in dem Wissen, wie gesagt, dass man einen guten Teil von diesem Aufbauquatsch ignorieren kann. Kann sich schön auf die Burg und die Schlachten konzentrieren.
Ja, kann auch schön die Burg ignorieren und drumrum gehen und von hinten in die Burg eindringen über irgendeine Lücke, die das Spiel gelassen hat.
Eigentlich ist es doch eine Sandbox. Eigentlich kannst du machen, was du willst. Naja, okay. Ja, damit sind wir mit dieser Folge zu Stronghold am Ende. Wenn ich so auf meine Notizen schaue, dann ist ziemlich klar, dass wir noch einiges nachzutragen haben, was so in die Details geht. Das heißt, Unterstützer können sich auf eine Wusstet ihr eigentlich Episode freuen. Aber für diese Hauptfolge soll es das gewesen sein.
Genau. So, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich wie immer bei Christian, der uns da kongenial durchgeführt hat. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, Dankeschön. Bis dann. Ciao.